Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so.
Herzlich willkommen zu It's Always Sunny for Walking Defenders. Diesmal mit dabei ist Puck, die Stubenfliege, Annemarie.
Oh, hallo.
Dann das hohle Lachen, Erik.
Hallo.
Und natürlich Alexander, Alex. Hallo, Alex.
Hallo.
Hey, deine Stimme klingt komisch. Du bist nicht Alex.
Ich bin ein anderer Alex.
So ein Mist. Erik, wen hast du da wieder angeschleppt?
Das ist derjenige, der mich auf eine sehr geniale Serie gebracht hat, nämlich It's Always Sunny in Philadelphia, mein Arbeitskollege Alex.
Dann ist das erstmal okay. Alex, Gäste dürfen sich insofern vorstellen, dass sie ganz kurz so sagen, was für Serien sie eigentlich schauen. Damit man so ein bisschen Gefühl dafür hat, du nochmal kommen darfst oder ob du dich gleich fliegst.
Also ich muss sagen, ich schaue vergleichsweise wenig Serien, aber die Serien, die ich mir ansehe, die haben häufig White Trash. Thema.
Jetzt mal ganz blöd, was ist White Trash?
White Trash sind weißhäutige Versager, die meistens sich mit Alkohol und anderen Drogen das Leben heiter machen.
Annemarie, jetzt könntest du in die Kiste reinschlagen, das ist quasi Alex, wie er leibt und lebt, der heute nicht da ist. Der ist auch deshalb nicht da, weil er halt in der Betty Ford Klinik zum Entzug ist. Oder irgendwas anderes. Also irgendwas in der Richtung war es jedenfalls. Mit Alkohol.
Sag doch, dass er immer noch seinen Geburtstag nachfeiert.
Ja, ich sag ja irgendwas mit Alkohol. Er hatte jedenfalls Geburtstag und lässt sich jetzt irgendwo gut gehen. Irgendwo, wo es warm und sonnig ist.
Weil es so alt geworden ist, da muss er ja sich so sehr betrinken und es wirkt noch nach.
Damit ist nur verständlich.
Nochmal einen kleinen Hinweis, weil Erik indirekt und mir zumindest unterstellt hat, dass die Hörer hier etwas unmündig sind und mit Folge 13 nicht ganz zurechtkamen. Das war die Halloween-Folge. Davor gab es eine Folge 6 und das ist jetzt Folge 7. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich denke mal, der geneigte Hörer kriegt das schon hin. Und warum das 13 ist und eine Halloween-Folge, naja, muss ich glaube ich nicht erklären. Erik, du wolltest gerade irgendwas sagen.
Ja, ich wollte dem Alex noch die Gelegenheit geben, deine Frage zu beantworten. Ne?
Natürlich.
Sag doch mal, was du für Serien guckst.
White Trash.
My Name is Earl, zum Beispiel White Trash, weil ihr wolltet das erläutert haben. Ist ja zum
Correct.
Beispiel so eine
Lieblingsserien, meine Lieblingsserien gehören auf jeden Fall It's Always Sunny in Philadelphia. Dann How Not to Live Your Life aus England.
Ganz großartige Serie.
Selbstverständlich, die ist der Hammer. Absolut Hammer. My Name is Earl natürlich und The IT Crowd.
IT Crowd ist auch genial. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach übrigens, wir haben noch einen kleinen Nachtrag. Ein Freund hatte zum ersten Mal unseren Podcast, den letzten, gehört und er hat ein kleines Kompliment an Annemarie abgelassen. Das muss ich gleich nochmal euch sagen. Das ist die einzige, du kennst das Kompliment schon, weil die habe ich schon gesagt.
Ach so.
Dass du die einzig annehmbare Stimme bist bei uns im Podcast. Die Radiomoderatorenstimme. Insofern würde ich sagen, ab sofort redet bloß nur Annemarie und wir halten die Klappe und geben unser Bestes, nichts zu sagen. Meinst du nicht?
Ich glaube nicht, dass ihr das wollt. Nee.
So, zu schlimm.
Ohne euch wäre ich doch nix, Daniel.
Annemarie, ich habe dich im Vorfeld gar nicht gefragt. Gibt es diesmal ein paar News, die du uns verklickern willst?
Ja, ein paar habe ich rausgesucht. Zunächst erstmal noch Bezug nehmend auf unsere Halloween-Folge, hattest du ja gefragt, ob es denn zu How I Met Your Mother eine Halloween-Folge geben würde. Und just, wie das Leben so spielt, die aktuelle Folge war tatsächlich eine Halloween-Folge, beziehungsweise waren die Freunde auf einer Halloween-Party.
Und war gut?
Die Folge war sehr gut, ja. Und die Party wurde halt nur kurz angerissen, dass sie alle verkleidet da waren, sehr schön verkleidet. Und ja, das wollte ich nur noch nachtragen.
Da kann ich ganz kurz aktuell auch noch zu Outsource, weil da bin ich auch so ziemlich auf dem laufenden Stand. Die hatten auch eine Halloween-Party gemacht und Halloween-Party auf Indisch mit allen drum und dran, allen Verwicklungen und sowas, köstlich. Also wer immer noch Outsource noch nicht gesehen hat, der sollte unbedingt reinschauen. Das ist mit einer der besten Comedy-Serien, die momentan so laufen. Ich würde sagen, die läuft fast Big Bang Theory und How I Met Your Mother locker den Rang ab. Aber wahrscheinlich einfach nur, weil sie halt neu und einzigartig ist. Hat einer von euch eigentlich schon die Folge mit der Halloween-Party gesehen zufällig?
Von Outsource? Nein.
Echt? Ihr müsst mal echt mal reinschauen. Also die ist wirklich, wenn ihr Zeit findet.
It's Always Sunny in Philadelphia, zu dem wir ja später noch kommen, hat auch eine Halloween-Folge gehabt.
Jetzt gehabt oder?
Jetzt aktuell.
Nun sag auch, dass da eine Party dabei am Start ist?
Natürlich.
Ja. Dann haben
wir
wahrscheinlich ein Drehbuch geschrieben und das immer leicht abgewandelt. Alle machen eine Halloween-Party. Ja, Annemarie, ich habe dich unterbrochen. Tut mir leid. Aber du kannst weiter erzählen.
Mach doch nichts, Daniel.
Noch mehr News. Bist das gewöhnt. Ne?
Ja. ABC plant ein Remake von Charlie's Angel, von Drei Engel für Charlie. Ab Januar wird wohl gedreht.
Sind wir da gespannt drauf? Also gibt es schon, ja, ich wollte gerade sagen, das Einzige, was einen da wirklich interessiert, sind da eher die Drei Angels. Gibt es da schon welche für den Cast oder ist das
irgendwie noch relativ offen? Nichts gelesen. Wobei das ziemlich komisch ist, wenn ich gerade drüber nachdenke, dass ab Januar gedreht werden soll, müssen sie ja schon niemand haben. Ich forsche das nachher nochmal nach.
Ja, zur Not im nächsten Podcast. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis nächstes Jahr. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben sozusagen. Aber wollen wir das? Also Charlie's Angel, ich kann mich dunkel dran erinnern und irgendwie war das auch damals nicht so schlecht, aber so der totale Brüller eigentlich doch auch nicht. Erik, du bist ja ungefähr so, also du bist ja noch älter als ich sozusagen. War das was für dich oder wäre das was für dich, was dich reizen würde, so nochmal in Nostalgie da wieder das aufblühen zu lassen?
Ja, also die Serie habe ich damals schon geschaut, eigentlich nicht, glaube ich, nicht in der Urausstrahlung, sondern es war dann schon eine von den Wiederholungen. Die Filme habe ich auch geguckt, den ersten fand ich sehr gut und den zweiten fand ich richtig schlecht. Und deswegen, also wenn sie es gut machen, so wie Hawaii 5.0, das Remake oder den Reboot, dann kann das schon gut werden, aber tja, müssen wir schauen.
Stimmt, die Filme waren ja mit Demi Moore und so, ne? War das nicht das?
Oder? Nein.
Nee, der Film?
Ja, no Angels? Ach, im zweiten, ja, ja, als Bösewicht, ja.
Okay, naja, wie gesagt, ich bin da nicht so der Freund davon.
Aber die war keine von den Angels. Also die waren ehemaliger Angel, glaube ich, der da abtrünnig geworden ist oder sowas. Ansonsten Drew Barrymore war die eine. Wer waren die anderen? Lucy
Cameron
Liu.
Cameron Diaz, genau.
Waren die drei. Und Bill Murray als, wie hieß die Rolle? Weiß gar nicht mehr.
Weiß ich nicht. Großer Unbekannter im Hintergrund, der Aufträge verteilt.
Nein.
Nee, dieser Vermittler oder so.
Naja, der hat die Aufträge verteilt, oder nicht?
Genau, und der war ja im zweiten Teil, glaube ich, nicht mehr dabei, weil der schon gesehen hat, dass das nichts wird, der zweite Teil. Und
hat das Drehbuch einfach nicht gehabt. Es gab letztens übrigens, aber ich weiß wie immer leider nicht den Namen, vielleicht wisst ihr das ja, Drew Barrymore hat jetzt einen Film gemacht, wo die Roller Skate Girl irgend sowas spielt. Also hat sie auch selber produziert, selber Regie geführt und alles. Der ist zu empfehlen. Du kannst dir weiter mal News vorstellen, Anne-Marie, und ich versuche mal rauszukriegen, wie der Film hieß, weil der war echt großartig.
Okay.
Du hast einen seltsamen Geschmack.
Der Film ist echt genial, müsst ihr euch mal angucken, aber ich muss ihn halt erstmal rausfinden wieder und ihr braucht gar nicht zu lachen. Ich habe nur mal seltsamen Geschmack. Apropos seltsamen Geschmack, ich habe nachher noch eine prima Nachricht zu, was Anne-Marie? Zu Lost Girl.
Oh, da freuen wir uns ja alle.
Das ist mit die beste Serie.
Hatten die auch ein Halloween-Special?
Nee, weiß ich nicht, aber ich bin nicht auf dem Laufenden, aber ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Folgen jetzt geguckt und der Film, ich habe es gerade gefunden, siehst du, so kann man das auch überbrücken, der heißt Whip It, der ist genial, also wer den noch nicht kennt, Whip It,
ausgepeitscht,
ja, mehr oder weniger, der lohnt sich echt zu schauen, der ist lustig, der ist Action, der ist Spaß, der ist, wie gesagt, von und mit Demi Moore.
Ich denke
Drew Barrymore, sag ich doch. Aber das ist
heißt übrigens auf Deutsch, heißt der Vernascht.
Echt? Heißt das so?
Ja. Ist das eine Komödie?
Uns spielt keine Drew Barrymore mit, sondern Amanda Peet.
Nein, es ist Drew Barrymore. Dann meinen wir den falschen Film. Also du meinst den falschen Film dann.
Aus welchem Jahr ist denn dein Film?
2009.
Okay, dann ist das nicht.
Bingo. Nee, also mal reinschauen. Wippet. So, Anne-Marie, jetzt aber. Der Erik unterbricht dich andauernd. Okay, wir machen noch einen kleinen Hamster-Break.
Du das mal rausschneiden. Okay.
Was war der nächste Klingelton?
Ja, Erik sagt ja jetzt gerade schon, als wir Charlie's Angels angesprochen haben, dass ja auch von Hawaii 5.0 der Reboot gemacht wurde. Jetzt traurige Nachricht. Eigentlich wollte der Originaldarsteller von Dano jetzt einen Gastauftritt haben. Und der ist jetzt leider verstorben im Alter von 72 Jahren.
Nochmal, der Originalauftritt von wem? Das habe ich jetzt gerade nicht.
Von Dano hier, Dano. Wie hieß der?
Aus der Originalserie.
Ja, genau, der James MacArthur.
Ach so, von Hawaii 5.0.
Genau.
Ja. Ach so.
Ja, und der hatte schon unterschrieben, dass er eben jetzt so einen Gastauftritt hat und der ist gestorben. Traurig.
Naja.
Ja, mit 72. Okay. Dann. Das Spin-off von Battlestar Galactica, Caprica. Weiß nicht, ob das jemand von euch gesehen hat. Oder Caprica.
Ich weiß, dass es das gibt, aber der ist, glaube ich, abgesetzt worden jetzt, ne?
Genau, es gibt es nicht mehr, wurde abgesetzt. Hat jetzt, tangiert mich jetzt nicht so, weil ich habe es nicht geguckt, genauso wenig wie Battlestar. Aber ganz witzig, letzte Woche bei Big Bang Theory hat noch, ich müsste lügen, ich glaube Sheldon gesagt, heute Abend oder so ist eh nicht schlimm, weil da gucke ich ja Caprica. Das fand ich noch lustig, dass die da das.
Die haben schon öfters mal die Referenz auf dieses Battlestar Galactica und Stargate-Universum gebracht.
Da sind die ja sowieso totale Fans von. War ja letztens wieder hier die Katie Sackhoff.
Also ich muss sagen, Stargate habe ich ja noch so die ersten ein, zwei Staffeln oder so geschaut, aber so richtig bis zum Ende durchgezogen habe ich es nicht mehr. Und dieses, was, wie hieß das, Caprica?
Hm?
Noch nicht mal reingeschaut. Also hat das von euch einer irgendwie mal zumindest am Rande verfolgt? Also konnte das irgendwie einschätzen, ob das eine brauchbare Serie ist oder ob das, also gut, abgesetzt worden, so brauchbar kann es nicht sein, aber.
Ich habe da irgendwie zu diesen ganzen Sachen nie so einen richtigen Zugang gefunden, auch damals zu Babylon 5 nicht und so. Und dieses Stargate hatte ich auch mal geguckt, aber da fand ich eigentlich auch nur den einen Kinofilm von Emmerich gut, aber die Serie nicht. Und diese ganzen Battlestar Galactica, da habe ich nie den Zugang gefunden.
Geht mir genauso.
Ich kenne aber welche, die es gucken, die da sehr begeistert sind, die wirklich alles aufsaugen. Also deswegen, das scheint schon irgendwo seine Punkte zu haben. Vielleicht, das hat ja auch mal jemand in den Kommentaren geschrieben und er hat es auch ein bisschen begründet. Vielleicht kann der sich nochmal melden, vielleicht mal einen Audiokommentar schicken, wo man da am besten anfängt. Ich glaube, als Neueinsteiger ist man völlig überfordert von dem, was es da alles gibt und so. Vielleicht kann man da irgendwo mal den Anfang finden.
Und Erik, soll ich dir mal was sagen? Seitdem du nicht mehr sagst, wie dieses Audiobuch funktioniert, ne? Wir haben diesmal kein Audiobuch
mehr
bekommen.
Na, genau. Ne? Sag ich doch.
Und nur weil hier so eine gewisse Person etwas, ich sag jetzt keinen Namen an Marie, sich dagegen ausgesprochen hat, dass du das erklärst. Aber vielleicht am Ende erklären wir es nochmal. Sicher
ja,
ist sicher.
Dann solltest du das heute nochmal erklären.
Beziehungsweise ja die Leute nochmal auffordern, Serienpodcast und so. Audiobuch und so. Gut, Anne-Marie, weiter.
Eine Sache habe ich noch, und zwar unser aller Liebling David Hasselhoff.
Yeah!
Bekannt oh, Don Hasselhoff.
Bekannt aus Knight Rider, Baywatch und sonstigen
und
Verfehlungen.
Aus dem Video aus seinem Badezimmer, wo ein Hamburger ist. Der war letztens irgendwo im Musikantenstadl, hat sein neues Lied vorgestellt oder so.
Was, in Deutschland?
Der war letztens... Erik, der war letztens in Gera.
Wow.
Der war übrigens auch in Stuttgart und hat dort sein Buch, aus seinem Buch vorgelesen und auch signiert.
Der hat ein Buch geschrieben?
Der hat ein Buch geschrieben.
Oder schreiben lassen.
Biografie?
Heißt irgendwie Mein Kampf oder so, nee. Ich weiß nicht, Mein Leben.
Vom Führer David Hasselhoff. Wenn da mal nicht die Bayerische Staatskanzlei die Rechte drauf hat. Am Titel meine ich. Anne-Marie, das war's?
Ja. Ja, nee, ich habe ja noch gar nichts gesagt. Ich habe ja nur David Hasselhoff gesagt.
Mist, ich dachte, sie merkt es nicht.
Wir werden uns alle freuen, denn es wird eine Reality-Serie über ihn und seine zwei Mädels geben, seine zwei Töchter mit dem Namen The Hasselhoffs, wird ab 5.12. beim Sender A&E, also A&E, laufen.
Im Stile wie die Osbournes oder was soll das werden?
Ne? Ja, naja, halt einfach, dass sie... mit Kameras begleitet werden. Die Mädels wollen ja, streben ja eine Sängerkarriere an und sowas. Halt einfach gucken, wo die Auftritte haben und naja.
Sind die wenigstens attraktiv, die beiden Mädels? Ich wusste nicht mal, dass er Töchter hat, davon abgesehen.
Ja, ich glaube, die eine ist 20, die andere 18, blond. Ja, na, mein Geschmack jetzt nicht unbedingt, aber...
Nicht dein Geschmack, Sollte mir das zu denken
ja,
geben.
Ja, blond, wer steht denn auf blond?
Wenn Alex jetzt da wäre, der hätte einen prima Spruch drauf, aber den sage ich nicht, weil ich bin gut erzogen.
Beinahe hätten wir vergessen, euch daran zu erinnern, dass nächste Woche Donnerstag am 18. November das große, große Finale von Lost läuft. Ab 23.05 Uhr könnt ihr nochmal die letzten Folgen schauen.
Dann war es das zumindest von Anne-Maries Seite. Und jo. Ich werde mal nahtlos irgendwie quasi anschließen noch eine News, denn The Walking Dead hat wohl in Amerika so ziemlich alle Rekorde gebrochen. Naja, alle Rekorde gebrochen ist wieder gut jedenfalls. Haben die wohl mit dem Rerun irgendwie 8,1 Millionen Zuschauer für die erste Folge bekommen. Erik.
Nicht zu vergessen, Pay-TV. Ja, das heißt, die Leute mussten dafür bezahlen. Und das ist natürlich, fürs Pay-TV ist das enorm.
Damit man so einen gewissen Vergleich hat, ne, für die erste Folge von Mad Men, da waren es nämlich nur 900.000. Breaking
naja,
Bad
Mad Men war die ganze erste Staffel mies.
Andere Kategorie, Breaking Bad nur 1,3 und Rubicon 1,7 Millionen. Also 9 Millionen, aber ich denke mal, das liegt auch daran, dass dieser Comic halt so unheimlich beliebt ist.
Vergleich's doch mal mit Boardwalk Empire, das wäre eigentlich ein anderer Vergleich. Das hatten sie ungefähr genauso angekündigt. Wie sieht's denn da aus? Hast du da die Zahlen?
Nee, habe ich leider die Zahlen jetzt nicht okay. da. Das waren
aber ich habe auch irgendwie gelesen, dass Walking Dead jetzt irgendwie den besten Start dieses Jahr hingelegt hat. Also muss es besser gewesen sein als Boardwalk Empire.
Gute Nachrichten aus dem Hause AMC. Nachdem die zweite Folge von The Walking Dead ebenfalls sehr gute Quoten eingefahren hat, wurde die Serie doch glatt auf eine zweite Staffel verlängert. Sprich, die erste, die ja nur auf 6 Folgen bestellt war, läuft regulär und die zweite wird dann sogar 13 Folgen beinhalten.
Das Problem ist kein Problem, sondern das ist halt eine Tatsache. Das Comic ist halt einfach unheimlich erfolgreich und beliebt. Ich habe meine Bedenken gehabt, dass die Serie gut ist. und ich war mehr oder weniger begeistert davon. Also begeistert ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber ich war angenehm überrascht davon und muss sagen, sie war besser, als ich mir irgendwie erhofft hatte oder gedacht hatte und war richtig gut.
Dann fassen wir vielleicht mal ganz kurz zusammen, um was es da geht. Also kurz gesagt, ein Mann, ein Polizist wacht nach einer Schießerei, bei der getroffen wird und ins Krankenhaus eingeliefert wird, wacht im Krankenhaus auf, wundert sich total, hat schon richtig Bart bekommen und irgendwie ist keiner da, als er den Notknopf drückt und er befreit sich von seinem Venenzugang und versucht halt auf den Gang rauszugehen und jemanden anzutreffen, aber da ist irgendwie keiner mehr und irgendwie ganz düstere Atmosphäre und er hört Geräusche hinter der Tür, traut sich auch nicht, die aufzumachen, nimmt einen anderen Weg, kommt dann irgendwie raus und stellt dann fest, hui, die ganze Welt ist voller Zombies. Begibt er sich dann auf die Suche nach seiner Frau und trifft sogar noch Überlebende und das ist eigentlich so die Geschichte von dem Pilotfilm, wie er da versucht, sich durchzuschlagen, sich damit zu arrangieren, mit seiner Situation, erstmal rauszufinden, was ist passiert.
Das ist das Grobe. Also wie gesagt, vom Comic her ist das ja auch bekannt. Also man hat irgendwie so, ja, man möchte fast sagen, so ein Endzeit-Szenario am Anfang. Also wie gesagt, irgendwie ist alles tot, beziehungsweise alles ziemlich gefährlich und man hat diesen einzelnen Charakter erstmal, der sich da durch die Welt schlägt. Sein Name ist übrigens Rick und der gleiche wie im Comic. Kommen wir mal kurz zum Aufbau der Serie. Am Anfang dachte ich schon, es fängt ein bisschen komisch an, weil man ja direkt quasi mit den Toten da quasi eingeführt wird sozusagen. Und das im Comic ist das ja eher so dieses, was man am Anfang sieht, diese Schießerei und die Konsequenzen daraus. Und da dachte ich mir, ja, machen die das jetzt so komisch? Ich weiß nicht, hat euch dieser Anfang eigentlich gestört und das erst hinterher erklärt worden, also erklärt in Anführungszeichen worden ist, wie es dazu kam oder fandet ihr das nicht irgendwie negativ? Erik, hat dich das irgendwie beim Genuss gestört?
Nö, eigentlich nicht. Also mich haben andere Sachen gestört, aber dazu können wir später kommen.
Ansonsten, wie gesagt, ich bin ja ein totaler Fan, kannte das Comic ja und war halt sehr, wie soll ich sagen, voreingenommen und hatte meine argen Bedenken, dass das irgendwie funktionieren kann. Wie gesagt, das Comic ist ja in Schwarz-Weiß gehalten und dort hat man zum einen Farbe und man hat bewegte Bilder und diese ganzen Übergänge sind halt doch sehr fließend. Positiv überrascht war ich und ich fand es halt gut gemacht. Wie gesagt, bis auf diesen, wirklich den ganzen Anfang, den fand ich fast ein bisschen störend. Aber so das weitere Geschehen, wie er quasi dann aufwacht und dann meine persönlich beste Szene war die, und dann nehme ich glaube ich auch nicht so viel weg, weil das eigentlich kein Spoiler ist, war die, wo er von seinem Arbeitskollegen quasi diese Blumen bekommt, so ganz kurz wegnickt nochmal. Also das merkt man eigentlich nicht, man sieht bloß kurz, wie die Augen so quasi wie zugehen, wieder aufgehen und er dann sich so umschaut und dann die Blumen, die er gerade bekommen hat, schon verwelkt sind. Das fand ich genial gemacht. Was mich ein bisschen gestört hat, waren dann manchmal, also dann zu dem späteren Zeitpunkt, zum einen so ein bisschen die Effekte von diesen Zombies, also die fand ich ein bisschen schlecht aufgemacht manchmal. Dann so ein bisschen die aufgesetzten Fliegen, die so rumflogen oder so, das wirkte alles nicht so richtig homogen irgendwie. Das war nicht so gut. Aber wie gesagt, Walking Dead ist komischerweise, obwohl es größtenteils oder viel um Zombies geht und Abschlachten und weiß der Teufel was, gar nicht so dieses Genre Horror im klassischen Sinne, wo es mehr oder weniger nur darauf ankommt, diese ganzen Zombies vorzuführen, sondern es geht mehr oder weniger darum, so diese Beziehung zwischen den einzelnen Menschen, wie die sich aufbauen, wie die interagieren, wie sie halt in so einem Endzeit-Szenario, also irgendwie alles ist tot oder alles ist ziemlich gefährlich, leben und agieren. Und das fand ich halt genial gemacht, auch in der ersten Folge. Das haben dieses Flair haben die relativ gut rübergebracht. Erik, du wolltest gerade was sagen.
Ich war enttäuscht von der ersten Folge. Also ich mag ja eigentlich so Zombie-Filme, da habe ich eigentlich fast alles gesehen, was es da so gibt, angefangen von den alten Romero-Sachen bis hin zu den moderneren Sachen, wo dann die Zombies schon richtig schnell sind, bis hin zu irgendwelchen, ganz diverse Sachen, aber mir hat Walking Dead irgendwie nicht gefallen, es war eine komische Stimmung und es hat mich nie so richtig gepackt, es war von der Art her, kann sein, dass es im Comic genauso ist, ich kenne das Comic nicht. Ich habe das halt jetzt als einzelnen Film jetzt einfach gesehen und die Figuren haben mich nicht so richtig mitgenommen und dieses ganze Szenario, jemand wacht auf und alle anderen sind Zombies und ich meine, das war schon mehr als einmal da, das gab es schon in 28 Days Later und 28 Weeks Later und was nicht alles, also das war irgendwie nichts Neues und auch die Handlung war nichts Neues und gerade so dieses ganze, wenn die ganze Welt, wenn da niemand mehr da ist, dann kannst du ja eigentlich alles machen, was du willst. Ja, und das waren eigentlich immer so diese interessanten Geschichten, wie zum Beispiel bei I Am Legend oder so. Ja, dieses, ja, ich kann mir einfach jedes Auto nehmen, was da rumsteht. Ich kann in jedes Haus reingehen. Die Welt gehört mir. Ja, das fehlt ja auch völlig sowas. Ne, der ist irgendwie völlig getrieben und ich weiß nicht, die Leute, die er trifft, sind komisch und handeln auch seltsam. Hier dieser eine Mann in dem Pilotfilm da mit seiner Tochter, der ihn erst pflegt und dann
mit seinem Sohn.
Sohn?
Ja.
Ach, Sohn, ja, okay.
Also egal,
irgendein Kind da, irgendein Balk da.
Die, Annemarie, ich glaube, dir hat es ja auch nicht so gut gefallen. Und ich überfrage mich gerade, ich frage dich gleich nochmal zu deiner richtigen Meinung, Annemarie, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass die Leute, die das Comic kennen und quasi wissen, in welche Richtung das geht, da doch mehr Spaß daran haben, als jemand, der das vollkommen unbefangen quasi zum ersten Mal sieht, dass der sich so ein bisschen fragt, was soll das eigentlich und in welche Richtung geht das und was passiert dann nun? Weil ich muss sagen, es gab viele schöne Szenen in dem Film oder in dem Piloten sozusagen, die das Comic gut aufgegriffen haben, also was gut umgesetzt worden ist, wo du wirklich gesagt hast, da erkennst du so einzelne Panels halt wieder und sagst, das kam halt so in der Art halt vor und das fand ich halt sehr gut umgesetzt. Vielleicht habe ich deswegen mehr Spaß an der Serie oder der ersten Folge gehabt als ihr. Annemarie, was hat dir nicht so gut gefallen oder wie bist du gegenüber der Serie halt eingestellt?
Also ich muss sagen, mich hat es auch überhaupt nicht mitgerissen oder eingenommen oder ich fand, es hatte zwischendrin viel zu viel Länge. Also der Pilot geht ja dann auch 90 Minuten. Ich saß manchmal wirklich richtig gelangweilt da, wenn er dann durch die leeren Straßen gegangen ist. Da normalerweise soll das ja sicherlich ein bisschen Spannung und Grusel erzeugen. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Es gab gute Momente, das auf jeden Fall. Also ich sag nur Treppenhaus im Krankenhaus. Haha, es reimt sich ja. Mit den Streichhölzern, da habe ich mir fast in Hosen gemacht. Aber ansonsten, ja, dieser Vater da mit seinem Kind, die haben einfach nur genervt. Ich weiß nicht, ja, es kann daran liegen, dass ich so halt da saß und gewartet oder überlegt habe, worauf läuft das jetzt überhaupt hinaus, was kommt da? Das kann gut sein, dass das dann irgendwie so die allgemeine Stimmung bei mir ein bisschen gedrosselt hat und aber, also ich weiß nicht, das hat mir, ich will nicht sagen, dass es total schlecht war, es war teilweise schon sehr interessant und auch handlungstechnisch, ja, schon nicht schlecht, aber also vom jetzigen Standpunkt aus würde ich auch sagen, ich gucke mir die nächste Folge gar nicht erst an.
Also ist es so schlecht, also beziehungsweise deine Erwartungen sind nicht erfüllt oder hattest du überhaupt Erwartungen an die Serie?
Ja, gut, das Ding ist schlecht, ich hatte auch nicht so die Erwartung. Ich habe halt gedacht, ja, der Hype ist so groß, musste auf jeden Fall mal reingucken, Mitläufer und so, ne? Aber ich weiß nicht, das hat mich halt überhaupt nicht berührt, auch da, was mit dem passiert. Der war mir auch jetzt nicht so sonderlich sympathisch. Das Ende, ja, hat es dann nochmal ein bisschen rausgerissen, aber
also ich würde fast sagen, also jeden, der sich die erste Folge angeschaut hat und das Comic nicht kennt und sagt irgendwie gibt mir das nicht so viel, dann soll er lieber die Serie erstmal beiseite legen sozusagen oder nicht weiterschauen und sich mal das erste Comic holen. Ich glaube, in Englisch bekommt ihr das für, ich weiß, wir haben es schon mal angegeben, vielleicht für unter 10 Euro, also für 5, 6 Euro kriegt ihr bestimmt den ersten Band mit, weiß ich nicht, 100 Seiten oder so. Und schaut euch den mal an. Ich glaube, ich kenne eigentlich fast keinen, der da nicht reingeschaut hat und irgendwie doch so mit Blut geleckt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, weil und sich dann die Serie nochmal anschauen, ich glaube, dann nimmt man vielleicht wirklich mehr mit. Also es gab so Szenen, also weil du gerade gesagt hattest, diese im Treppenhaus, die fandest du halt gruselig oder spannend im Sinne von horrormäßig. Die war ja, da dachte ich mir, wie blöd muss man eigentlich sein mit so einem Streichholzbriefchen-Heftchen, im Dunkeln da runterlaufen. Das war eher so wieder blöd für mich jetzt, weil ich sage, das passt nicht so ganz. Also vor allen Dingen ein Polizist, der eben noch kaum laufen konnte und dann schon wieder durch das Haus da torkelt.
Ja, das muss ich auch noch bemängeln. Also erstmal aus dem Krankenbett ist er erstmal hingefallen, nachdem er versucht hat aufzustehen und dann spoilern wir eigentlich gerade zu viel.
Nee, eigentlich nicht. Das hat mit der eigentlichen Handlung nicht wirklich zu was
ja,
zu tun.
Ja, Tatsache ist dann nur, dass er dann, nachdem er 5 Minuten einigermaßen auf dem Bein stehen konnte, dann recht gut schon wieder laufen und beinahe rennen konnte. Also naja, das hat mir dann auch nicht so sauer aufgestoßen.
Ich würde sagen, bleib dran, beziehungsweise lest das Comic halt erstmal.
Weil du sagst, wir sollen das Comic lesen. Wenn du einen Film geguckt hast, der dir nicht so richtig gefallen hat, würdest du dir dann noch das Buch zum Film kaufen?
Wahrscheinlich eher nicht, aber wenn es mir einer empfiehlt und sagt, dass, also ich meine, da ist ja ein gewisser Hype dran und die Zuschauerzahlen zeigen ja, dass es wahrscheinlich, also mindestens 8 Millionen Leser von diesem Comic gibt, würde ich mal einfach so schlichtweg behaupten. Ne? Das Ding ist erfolgreich und es läuft schon über mehrere Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele. Es gibt, glaube ich, mindestens 14, 15 Bände mittlerweile von dieser Serie und die ist einfach genial. Und deswegen sind die Charaktere einem irgendwie in gewisser Weise ans Herz gewachsen. Und da wird noch so viel passieren, auch mit bestimmten Personen, die wir jetzt schon getroffen haben, wo man einfach gespannt ist, wie das dann entwickelt wird, wie es in der Serie umgesetzt wird. Also von der Seite her, denke ich mal, habe ich zumindest immer noch, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also ich werde auf alle Fälle weiterschauen.
Na, mal noch eine Frage an dich. Wenn du die Comics ja so eingehend kennst, dann weißt du ja vielleicht auch ungefähr, wohin jetzt die Reise geht bei dem Fernsehfilm. Ja. Wird da noch sowas passieren, sag ich mal, wie Zombieland oder sowas, dass dann wirklich mal, dass die aggressiv gegen diese Zombies vorgehen oder so? Oder zum Beispiel die Szene, der weißt du, der rettet sich da in den Panzer rein, ja, ist umzingelt von Zombies. Was macht er? Bleibt einfach drinnen sitzen. Mein Gott, die ganze Welt ist am Arsch, der sitzt in einem Panzer, warum startet er das Ding nicht und fährt über die ganzen drüber, ja, oder schießt mal mit der Kanone oder sowas? Das ist doch gerade das, was eigentlich so ein Zombie-Film ausmacht oder so ein apokalyptischer Film, ja, wenn wirklich die ganze Welt am Arsch ist, kannst du doch machen, was du willst, aber nee, das ist irgendwie so zu passiv. Ändert sich das noch?
Also sagen wir so, im Comic ist es so angelegt, dass das pro Trade Paperback, also pro Sammelband quasi mehr oder weniger eine große oder längere Szene ist, wo dann schon Zombies irgendwie abgemetzelt werden. Also das ist schon immer mit dabei. Das ist zwar nie der Teil, wo ich besonders viel Spaß dran habe oder so, aber das passiert immer. Und das Lustige ist, das wurde hier schon so ein bisschen angedeutet, das wird im Comic, glaube ich, viel, viel später erst erklärt, dass die durch bestimmte Sachen halt auch angelockt werden immer, diese lebenden Toten da sozusagen. Das heißt also, irgendwann hat man ganz viele auf einmal davon, wie wir es ja schon im Piloten halt miterleben konnten. Und dann gibt es halt bestimmte Charaktere, die später auch eingeführt werden, beziehungsweise die jetzt schon dabei sind, die das Problem halt in irgendeiner Form lösen. Wie sie es dann lösen, müsst ihr euch dann selber anschauen, beziehungsweise selber lesen, beziehungsweise Comic halt auch anschauen. Das macht schon Spaß. Aber dieses Problem, was du hattest mit diesem Panzer oder so, ja, ich weiß ehrlich gesagt gerade auch aus dem Kopf nicht, wie das im Original im Comic gelöst worden ist. Aber wir hatten ja schon, dass das halt nicht so 100% sich strikt dran hält. Aber den Gedanken hatte ich auch so. Ich hätte erstmal geguckt, wo der Zündschlüssel von dem Teil ist, selbst wenn ich einen Panzer nicht fahren kann. Ich habe auch nie gedient. Ich weiß es nicht, wie schwer das ist, ob das wie Autofahren ist oder nicht. Also alle, die schon mal einen Panzer in der Hand hatten oder unter dem Fuß quasi, können ja mal sagen, ob man als normaler Autofahrer einen Panzer fahren könnte. Ich würde mal fast behaupten,
schwieriger.
Nicht, aber
Du hast da mehrere Hebel. Zum einen kannst du da die eine Kette steuern, die andere Kette, wenn du eine Kurve fährst. Das ist schon nicht so einfach. Aber ich sag mal, wenn die ganze Welt am Arsch ist, ja, und du von Zombies umzingelt bist, ja, scheiß drauf. Ich meine, ob du da nur gegen so ein Haus fährst und es einstürzt, ist ja dann auch egal, ne?
Aber da hatte ich mir auch gesagt, also die Szene fand ich persönlich, wo ich sagte, hallo, er ist ja Polizist. Also der Rick, der Hauptcharakter ist Polizist und das Einzige, was er macht, und er weiß mittlerweile auch schon, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist, und er läuft dann quasi durch leere Straßen, und ja, ne, und es war zu erwarten, was kommen wird, und das hat mich so ein bisschen gestört. Also wie blöd muss man eigentlich sein, um das so zu machen?
Mal noch eine Frage zu diesem Pilotfilm. Der hat doch, da war doch diese Zombie-Frau, die dann nur noch so zur Hälfte auf der Wiese so, wisst ihr, welche ich meine, ja, ne?
Ja, ich glaube schon, ja.
Und der hat doch irgendwie, irgendwie an seine Frau gedacht und ist dann nochmal auf die Wiese zu der Zombie-Frau hin, und die lag ja da auch noch da. War das dem seine Frau oder was? Oder der hatte doch da so ein Foto in der Hand und ist dann nochmal auf die Wiese, weil das, ich weiß nicht, haben die das erklärt oder?
Warte mal, Erik, bevor Ann-Marie was sagt, die haben das erklärt, ja, aber wir sagen jetzt nicht was, weil das wäre wahrscheinlich schon wieder Tick zu viel gespoilert. Also das sieht man, und wenn man die Serie genau sieht, dann kriegt man das auch mit. Also ich wusste es zumindest, aber wie gesagt, ich kenne auch das
Comic. Also das habe ja sogar ich mitgekriegt. Siehste? Und war am Ende nicht mehr besonders wach.
Ach, das ist jetzt nicht Eric gespoilert, wenn wir sagen, das war dem seine Frau. Oder war das dem seine Frau? Oder was?
Erik, das sagt man
dir
nicht.
Schneid das mal raus.
Nee, das sagt man dir nicht.
Ich schreib's in
den Chat. Das schneidet mich doch raus hier.
Das bleibt das tolle Geheimnis von The Walking Dead. Und das müsst ihr halt bis zum Ende anschauen. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, sollte sich vielleicht überlegen, ob er vorher, wie gesagt, mal so ein Comicband in die Hand nimmt. Aber ich habe mich jedenfalls blendend unterhalten. Und ich hatte eher meine Zweifel, weil ich dachte, ich kenne das Comic halt schon. Und da geht viel Spaß verloren, aber fand ich nicht. Wie gesagt, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die einfach in der Umsetzung her ein bisschen hölzern wirkten für mich. Eben so manche Zombies wirkten ein bisschen komisch. Manche Szenen, wo die sich dann halt an irgendwelchen Sachen gütlich tun wollten, die Zombies, wo man immer gesehen hat, dass die Schauspieler das so quasi an den Mund führen und wieder unberührt wieder zurücklegen. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen geschickter lösen können, aber im Großen und Ganzen fand ich, es ist eine Serie, die ihr gucken könnt. Erik, bist du auch noch für die zweite Folge zu haben oder bist du bei jetzt schon ausgestiegen quasi?
Also ich habe noch Hoffnung, weil wie gesagt, so Zombie-Sachen interessieren mich eigentlich, finde ich eigentlich immer so ein bisschen lustig. ja, doch, na, so die alten Sachen hier, Romero, wenn die dann im Kaufhaus sind und so. Das ist halt auch so, weißt du, da ist halt die ganze Welt im Eimer und die gehen halt erstmal ins Kaufhaus, ne, und klauen sich da, was heißt klauen, ist ja keiner mehr da, dem es gehört, ne, nehmen sich halt alle Sachen, die sie brauchen, von Kettensäge über Schrotflinte und fangen dann an, wie wild auf die Zombies loszuballern. Sie haben ja alle Möglichkeiten und sie können das machen. Ne?
Aber sag mal, da verrate ich dabei auch nicht zu viel. Das ist halt ein Genre, beziehungsweise das ist halt eine Art und Weise des Genres und insofern wird das hier wahrscheinlich auch passieren. Ich weiß nicht, wie das für die Fernsehumsetzung nachher gemacht wird, aber da wirst du wahrscheinlich noch bedient werden, obwohl ich denke mal, dass das ein bisschen, ich weiß gar nicht, welche Uhrzeit das da drüben läuft, da werden sie wohl schon ein bisschen aufpassen, dass das halt nicht zur Primetime da zu horrorlastig wird. Also von mir auf alle Fälle anschauen, macht Spaß, seid dabei. Dann Annemarie ist wahrscheinlich jetzt schon ausgestiegen oder willst du doch nochmal der eine zweite Chance geben?
Nö.
Erstmal nicht, gut.
Frag mal den Alex. Jetzt, was du gehört hast von der Serie, interessiert dich das?
Nee, ist mir zu lang. 90 Minuten geht nicht bei mir.
Nur der Pilotfilm.
Ach so, der Pilotfilm. Okay.
Mit Zombies.
Also ich muss sagen, der einzige Zombiefilm, den ich bis jetzt gut fand, war Zombieland.
Ja, dann wirst du mit dem Pilotfilm zumindest nichts anfangen können. So ging es mir ja auch.
Gebt dem mal eine Chance. Also es ist eigentlich, ich finde es gut. Und also sagen wir mal so, es ist ziemlich zweigeteilt. Also wer das Comic kennt, der guckt das Ding eh. Also insofern brauche ich niemanden zu überzeugen. Bleibt dabei.
Ja, Daniel, die Quoten geben dir ja auch recht. Und ich habe auch bei mir im Facebook gelesen, hatten bestimmt 3 Leute geschrieben, wie cool die den Piloten fanden. Also du stehst mit deiner Meinung diesmal nicht alleine da.
Nee, das nicht. Aber ich glaube auch, das könnte aber auch daher rühren, dass viele, wie gesagt, was ich schon dreimal erzählt hatte, dieses Comic halt lesen und deswegen einfach mal den Piloten geschaut haben. Interessant wären eigentlich dann die Nachfolge-Zuschauerzahlen. Und ich gucke gerade nochmal, der Pilot geht nicht 90 Minuten, der geht so mit Ach und Krach 70 Minuten, nicht mal das so ganz. Also insofern die 70 Minuten einfach mal opfern. Aber wenn es Annemarie schon 90 Minuten vorkam, dann war es gefühlt einfach ein bisschen zu lang.
Eben habe ich mich noch ein bisschen drüber beschwert, dass für mich der Pilot von The Walking Dead ein Tick zu lang war. Und was muss ich nun lesen? Dass während der Ausstrahlung im deutschen Pay-TV auf Fox die Folge um 20 Minuten gekürzt wurde. Hallo? Von 67 auf 47? Das ist ja nicht mal so, als würde man 1-2 Gespräche rausschneiden, was natürlich auch nicht geht. Aber hey, 20 Minuten, das ist schon mehr als dreist. Ich meine, nette Sache, dass Fox so zeitnah das nach Deutschland bringt, aber selbst dann kann man sich wirklich nicht alles erlauben.
Zum Thema die Stange halten. Nächstes Thema, ich muss es nochmal ansprechen, Lost Girl. Ich bin immer noch begeistert.
Jetzt brauchen wir hier so einen Applaus.
Kannst du doch gerne machen.
So einen Applaus eingeblendet hier.
Und mir ist mittlerweile auch so ein bisschen aufgefallen, in welche Richtung das eher geht. Also alle, die so, naja, wie soll ich sagen, alle so ein bisschen irische Mythologie stehen, Detective Stories, also so ein bisschen Privatdetektiv, die sind dann mit Klasse bedient. Also ich habe jetzt, glaube ich, was ich gesagt habe, 5-6 Folgen geschaut, die sind handwerklich gut gemacht. Ich bin einmal eingeschlafen, aber da war es halt auch spät. Aber ansonsten immer hellwach dabei geblieben. Das will was heißen, ne? Dann auch die Übergänge zwischen den einzelnen Episoden sind stellenweise gut gemacht. Ich glaube, von der zweiten zur dritten, die kann man auch am Stück gucken. Das ist nahtlos gemacht. Also dem einen schlafen sie ein, dem anderen wachen sie auf. Dann die Charaktere sind wirklich gut entwickelt. Also ich finde die ganzen Schauspieler klasse, auch wenn Alex meint, ne, also Alex Nummer 1, dass die ungeschminkt nicht so schön aussehen würden, ist aber auch egal. Die sind trotzdem einfach cool gemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie der Sidekick von unserem Lost Girl heißt. Und man kriegt auch mittlerweile über diese Episoden hinaus langsam ein Gespür dafür, was Lost Girl bedeutet. Und alle, die so ein bisschen so auf irische Mythologie oder im weitesten Sinne Herr der Ringe, die Hobbits, stehen und sowas gerne gucken, die sind damit eigentlich besten bedient. Weil, wie gesagt, das ist wirklich so ein Krimi. Man hat immer was zu rätseln und so leichte, übernatürliche Aspekte, die immer mal wieder kommen. Eine klasse
Serie.
Und arbeitet
Serie. Die jetzt immer noch als Kellnerin oder?
Nein, sie ist mittlerweile mit diesem Sidekick, dessen Namen ich dummerweise nicht weiß, ein Privatdetektiv, der halt so alles Mögliche annimmt, was halt so übernatürlich ist. Und dann gibt es halt.
Ach so, also nur so übernatürliche Sachen.
Bis jetzt ja, beziehungsweise ich habe noch nicht so richtig rausgekriegt, ob das einfach nur Zufall ist oder ob sie halt einfach nur die ganzen Spinner quasi anzieht und aufnimmt sozusagen. Und deswegen, keine Ahnung, also insofern weiß ich es nicht genau.
Ja, na, das klingt ja jetzt nicht so schlecht, finde ich.
Und das Lustige ist, es ist eigentlich für jeden was dabei. Also es ist sowohl nackte Haut im Sinne für Männer dabei, als auch gut gebaute Kerle, ich sage nur Dyson, den man öfter mal oben ohne sieht und der ganz gut durchtrainiert ist. Also da ist schon für jeden was dabei.
Ist quasi wie Twilight.
Und es gibt eine, weiß ich gar nicht, es gibt auch für die Männer eine Menge gute Schauspieler. Zoe Palmer zum Beispiel ist eine davon. Die sieht klasse aus. Die hat so ein bisschen den herben Charme von Olivia aus Fringe, wo wir den Kreis wieder geschlossen hätten. Ansonsten weiß ich nicht. Also wie gesagt, einfach dabei schauen und weiter gucken.
Daniel, guck mal, Twilight. Da gibt es auch schon 2 Filme oder so.
Ich glaube 3 sogar.
Das ist auch sowas mit Mystik und so, mit hübschen Männern und Frauen und so, mit Liebe und so.
Ich habe jedenfalls rausgekriegt, wie der Sidekick gerade heißt. Und die im richtigen Leben heißt die, ein lustiger Name, Xenia Solo.
Xena.
Nee, also mit K-S-E-N-I-A Solo. Die hat da coole Augen. Ich weiß immer nicht, also gut, das ist Kontaktlinsen, aber da kriegst du immer so leichtes Gruseln. Und ja, in der Serie heißt es halt auch Kenzie und alle, die noch nicht reingeschaut haben und die von The Event enttäuscht sind, die sind bei Lost Girl bestens bedient und da ist eine Menge Spaß dabei. Aber wie gesagt, Lost Girl soll heute nicht schon wieder Thema dieses Podcastes sein. Kommen wir einfach mal zum nächsten. Zu The Defenders, Anne-Marie, kannst du gleich mal vorstellen?
Oh, du bist so fies.
Ah.
Okay.
Ich kann dir mal ganz kurz vorweg, bevor du dann nochmal so rekapitulieren, bist du wieder am...
Okay, The Defenders dreht sich um 2 männliche Anwälte, die in Las Vegas praktizieren, arbeiten.
Soweit richtig?
Ja, das ist eigentlich so die Beschreibung für die Serie.
Ja, du musst noch das ist. Das ist das Wichtigste, wer das ist. Jerry O'Connell und James Belushi.
James Belushi?
Genau, ja.
Jerry O'Connell, der Mann mit den Spraydosen, Daniel.
Ja, mein geheimes Ich oder wie hieß das? Ultraman. Das war eine geniale Serie. Gut, dass du das erwähnt hast, Erik. Die sind zwei Anwälte im Prinzip, die im Dschungel von eben der Stadt, dessen Namen ich gerade vergessen habe, Las Vegas, ihr Geschäft verrichten. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ich habe mir ein bisschen mehr Jim Belushi erwartet. Da waren schon so leichte Aspekte von seinem Comedy-Talent vorhanden, aber noch so ein bisschen gebremst. Also ich muss sagen, ich habe mich gut unterhalten bei The Defenders, bei dem Piloten, der war klasse gemacht. Der hat das Flair von Las Vegas gut rübergebracht, aber so ganz hundertprozentig den Kick daraus habe ich noch nicht gezogen, Anne-Marie. Ich weiß nicht, wie ging das dir? Hast du dich da gut unterhalten gefühlt?
Ja.
Also so, dass du auch, ja, oder hast du schon mehr als den Piloten gesehen?
Nein, tatsächlich nur den Piloten, aber das ist eine Serie, die ich gerne weiterschauen werde. Ich habe jetzt auch überlegt, im Moment auch die einzige Anwaltsserie. Oder guckt ihr noch eine oder kennt ihr noch eine?
Also ich würde sagen, ich kenne vielleicht noch ein paar, aber ich gucke keine anderen.
Aktuell läuft da, glaube ich, nichts. Irgendwas soll laufen. Läuft da nicht irgendwas mit William Shatner noch, irgendwas anderes?
Na, das war Boston Legal. Das ist ja schon vorbei. Die hatten ja schon Finale.
Okay. Aber was ich halt bei der wirklich gut finde, also meine, ich mag diese ganzen hier Legal-Drama-Geschichten eigentlich kaum. Da ist schon der Aspekt, dieser Comedy-Aspekt ist schon klasse irgendwie. Also da, du hast immer mal so kleine Häppchen, die einfach irgendwie urkomisch sind. Vor allen Dingen, als er da so austesten will, ob bestimmte Schussverletzungen halt wirklich so zugebracht werden können oder nicht. Und da einfach mal dem einen Gutachter irgendwas über den Latz gießt und auch seinem Kompagnon, dem Jerry O'Connell. Das macht schon Spaß irgendwie. Ich frage mich zwar immer, Anne-Marie, ich weiß nicht, ob das dir auch so ging, obwohl dir vielleicht nicht, dir ist es gar nicht so aufgefallen, Anne-Marie, dass die permanent in der Kneipe irgendwas trinken am hellerlichten Tage.
Nee, ja, ist ja ganz normal für mich.
Achso, ne? Gut, also wie gesagt, mir ist das so als anonymer Alkoholiker aufgefallen. Nee, heißt das, anonymer Alkoholiker? Ja, jedenfalls, ich bin trocken seit 24
gestern.
Stunden. Seit gestern? Nee, aber Das war schon ein bisschen komisch. Also für Jim
Belushi
passt
das
irgendwie.
Das ist irgendwo ich glaube, das ist irgendwo so die Gerichtskneipe oder sowas, weil die sitzen ja meistens drin, wenn sie irgendwie drauf warten, dass die Geschworenen irgendwie ein Urteil fällen oder so. Was man vielleicht dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob es in den weiteren Folgen auch sein wird, eine Folge umfasst immer oder umfasst ungefähr einen Tag. Also das geht wirklich dann hauptsächlich so um Vergleiche, also nicht um irgendwelche langwierigen Gerichtsverhandlungen, sondern relativ kurz gefasst. Und der James Belushi, der spielt quasi den Leiter der Anwaltskanzlei, und der Jerry O'Connell ist ursprünglich dort reingekommen und James Belushi war so sein Mentor, und dann ist er irgendwie auch zum Partner aufgestiegen, glaube ich, ne? Und in der ersten Folge kommt noch eine junge Frau mit dazu, eine ehemalige Stripperin, glaube ich, und die hat aber wohl mal ein bisschen Jura studiert, und die nimmt der Jerry O'Connell mit auf, und sie kriegt dann auch gleich ihren ersten Fall.
Na, ein bisschen Jura studiert ist ja wohl auch ein bisschen abwertend. Also die ist auch Anwältin, wird halt quasi reingeschmissen in das Milieu, so am ersten Tag, kriegt die Akte in der Hand gedrückt. Ich meine, das ist nicht weiter problematisch, aber es ist halt für dort schon ein bisschen ungewöhnlich, aber mit der Stripperkarriere weiß ich nicht, ob das in Deutschland so prima klappt. Jedenfalls macht Spaß, und wie gesagt, Jerry O'Connell behandelt im Prinzip diese Lisa, die sie, glaube ich, in der Serie heißt, genauso, ne? Einfach mal, mach mal, und geht dann zum nächsten Fall und unterhält sich. Ich werde es mir auch noch angucken, eine weitere Folge, oder beziehungsweise dranbleiben erstmal, weil, wie gesagt, ich mag Jim Belushi als Schauspieler, und ich denke mal auch, also Jerry O'Connell ist ein sympathischer, Jim Belushi ist sympathisch, alle anderen müssen wir mal schauen, ob das was irgendwas wird oder nicht. Also, und ich weiß halt nicht, dass immer das gleiche Strickmuster nachher ist. Wie gesagt, okay, logischerweise, es sind halt Anwälte, das wird halt irgendwie immer im Vorgericht da abgehandelt, aber ob das trägt und ob das Spaß macht die ganze Zeit, ich weiß es nicht. Annemarie, hast gesagt, du würdest weiter schauen. Erik, ich weiß gar nicht, soll ich dich fragen oder soll ich es lieber sein lassen?
Ja, lass mal der Annemarie erstmal.
Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich fand das eigentlich ganz charmant, die beiden, wie gesagt, die erinnern stark an Boston Legal, an Danny Crane und Alan Shore. Ist nicht so, egal. Auf jeden Fall habe ich am Anfang gedacht, oh, das wird ja so ein bisschen Dramedy, also dramatische Sachen, aber auch witzig. Naja, bestimmt nicht so toll. Mir hat es wirklich gefallen. Ich fand den Fall auch recht spannend, vor allem dann zum Ende hin natürlich die typische Wendung. Habe ich gedacht, aha, interessant. Hat mir wirklich gefallen. Dann natürlich das Las Vegas. Finde ich cool, freue ich mich drauf, wenn aus der Richtung noch mehr kommt. Das haben wir ja dann schon gesehen in der Anwaltskanzlei, als dann schon so ein paar schräge Typen saßen. Gefällt mir. Das Einzige, was ich wirklich ganz schlecht fand, okay, was ich noch gut fand, die Chemie zwischen den beiden männlichen Hauptdarstellern. Das stimmt, das wird lustig. Aber wie gesagt, ganz mies fand ich diese neue Anwältin beziehungsweise ehemalige Stripperin, die ihr jetzt schon angesprochen habt. Also total unsympathisch, total nervend, also entweder machen sie aus der noch was Ordentliches oder die kommt wieder raus. Das passiert ja bei Serien in den USA auch mal ganz schnell, dass wenn die Rolle von den Zuschauern nicht akzeptiert wird, dass sie wieder rausgeschmissen wird. Also ich fand die ganz schlimm. Da hoffe ich, da passiert noch was. Aber ansonsten tipptopp Serie und schaue ich mir auf jeden Fall mehr von an.
Obwohl ich mich frage, wie die das immer umsetzen. Also gehen die auf die Straße und befragen dann die Leute hier, wie gefällt ihnen der und der Schauspieler? Und dann sagen die, oh nö, es ist nicht so prickelnd. Und zack, weg ist er. Oder Erik, du bist doch mal so in dem Gebiet bewandert. Hast du eine Ahnung, wie das funktioniert? Oder auch nicht?
Keine Ahnung, gibt es doch so verschiedene TV-Rating-Agenturen. Ist ja auch sehr verbreitet in den USA, dass du angerufen wirst. Dann, weil die sehen das ja auch ganz gut, was die Leute schauen. Also gibt es auch sehr viele, die so einen sogenannten TiVo haben, die dann irgendwelche bestimmten Serien aufnehmen und so. Naja, aber vielleicht kann ich noch kurz was dazu sagen. Ich fand es auch sehr erfrischend, die Serie. Ich habe ewig keine Gerichtsserien mal geschaut. Ich glaube, das letzte war Ellie McBeal oder so. Und davor irgendwie Matlock.
Matlock
und
war geil.
Ja, also ist nicht ganz so mein Thema. Das ganze Boston Legal und so habe ich trotz William Shatner nicht geschaut. Ja, ich fand es eigentlich ziemlich lustig gemacht und für einen Pilotfilm auch erstaunlich rund, denn gerade bei einem Pilotfilm müssen sich eigentlich ja die Leute erstmal so ein bisschen finden. Ich würde nicht ganz so hart urteilen über diese eine Schauspielerin, Journey Smollett heißt die. Ich würde ja auch noch eine Chance geben, dass ihr Charakter entwickelt wird. Und Ansonsten fand ich es eigentlich ziemlich gut. Ich hoffe bloß mal nicht, dass es, dass der James Belushi-Charakter hier so eine Art Dr. House im Gerichtssaal wird, der dann irgendwann plötzlich gegen Ende immer die Idee bekommt, wie der Fall zu lösen ist und das dann durchzieht oder so. Denn so wirkte das hier im Pilotfilm. So nach dem Motto, so, ah, ich habe jetzt die Idee und na, zack, und hatte ich die Geschworenen in die Tasche und na, alles gewonnen, alle happy. Also ich hoffe mal, dass da auch schon mal ein bisschen härtere Nüsse zu knacken sind oder dass sie vielleicht auch mal den einen oder anderen Fall nicht gewinnen. Oder was ich eigentlich gedacht hatte, dass irgendwie jetzt gerade in der ersten Folge irgendwas passiert, dass irgendjemand freikommt, der eigentlich schuldig ist und sich das dann so ein bisschen wie ein roter Faden dann noch durchzieht, dass der immer mal wieder auftaucht. Aber war ja hier leider nicht.
Ja, das wäre interessant. Ich weiß nicht, habt ihr irgendeinen roten Faden entdeckt, den man durch alle Folgen jetzt durchziehen kann?
Außer dass er halt die Frau, wie die sich entwickelt, die ist ja jetzt neu dazugekommen und wie es halt mit denen ihre Kanzlei wird. Denn das sah ja so ungefähr aus, als hätten die sich erst relativ neu dort zusammengefunden, ne, als Defenders. Deswegen haben sie ja diese Plakatwand aufgehängt und so. Tja, schauen wir mal. Ansonsten gibt's natürlich viel Stoff her, ne? Glücksspiel und Mafia und man sieht's ja auch bei CSI, bei dem Original CSI Las Vegas, da passiert ja auch immer viel.
Prostitution und Zuhälterei, Drogen, Alkohol und Sex. Das breite, volle Thema. Ich werd's gucken. Ob ich es jetzt direkt live gucke oder warte, bis die DVD rauskommt, weiß ich noch nicht so richtig. Also sagen wir mal so, in dem Podcast kommen noch ein paar andere Serien, neben Lost Girl, wo ich einen größeren Zug habe, die einfach auch gucken zu wollen. Deswegen schauen wir mal. Das war die Defenders. Kommen wir nun zu quasi dem Baby von Alex und Eric. Und zwar It's Always Sunny in Philadelphia. Ich kann mich noch wiederholen, ich habe nie so ganz den Zugang gefunden, aber ich muss auch zugeben, ich bin auch nie in die zweite Staffel vorgedrungen. Ich fand das vorher immer schon so ein bisschen platt und nicht ganz mein Humor. Erik, jetzt kannst du erstmal sagen, grob worum es geht und dann kann Alex sagen, warum man das unbedingt gucken muss.
Also es geht eigentlich um ein paar Typen, die haben eine Kneipe, sind, ich glaube, haben irischen Einschlag auch mit drin. Das Ganze spielt in Philadelphia und vielleicht, um mal ein bisschen auszuholen, der Pilotfilm, der ursprüngliche Pilotfilm, der hieß It's Always Sunny on TV und hat gerade mal $200 gekostet, steht in der Wikipedia. Und mit diesem Pilotfilm haben sie das Network FX überzeugt. Die waren am Anfang nicht ganz so überzeugt, dass das ein Erfolg wird. Die haben das auch ganz bewusst klein gehalten, die Flamme. Und das ist aber ein ziemlicher Erfolg geworden, auch erst gegen Ende der ersten Staffel. Und dann in der zweiten Staffel ist dann Danny DeVito mit dazugekommen und dann ist es richtig durchgestartet. Und mittlerweile ist die Serie eine absolute Cash-Cow für den relativ kleinen Sender FX und sind mittlerweile, glaube ich, in der sechsten Staffel, wenn ich mich nicht alles täusche. Und einer der Hauptdarsteller ist auch der Erfinder, das Mastermind dahinter, nämlich der Rob McElhenney, den wir auch schon mal, oder wirst du nicht bemerkt haben, der war auch schon mal in einer Lost-Folge zu sehen. Der spielt auch immer bei It's Always Sunny in Philadelphia in jeder Folge mit. Und mich, also ich kannte die Serie nicht, mich hat mein Arbeitskollege drauf gebracht und ich muss sagen, ich habe mich auch durch die erste Staffel ein bisschen durchgekämpft, aber weil er immer so begeistert war, habe ich das irgendwie durch und es ist eigentlich von Folge zu Folge besser geworden und ab der zweiten Staffel fand ich es dann richtig, richtig gut. Ja, Alex, jetzt mal zu dir.
Also ich war schon bereits seit der ersten Folge total infiziert, weil die Serie zu dem Zeitpunkt meinen Geschmack voll getroffen hat. White Trash, total unter der Gürtellinie. Der Humor absolut krank. Die Leute haben nichts Besseres zu tun, als sich einen anzusaufen und Scheiß zu machen. Und das fand ich natürlich total lustig. Aber natürlich, zu manchen Serien findet man schwer Zugang. Es kann sein, dass dieser Humor einfach wirklich flach ist, was da auch wirklich ist.
Die Serie ist auf jeden Fall rassistisch, frauenfeindlich, männerfeindlich, mit extrem viel sexuellem Content, mit viel Säuferei, teilweise mit Drogen und also es muss, ich würde es mal vergleichen, so eine Art wie South Park, aber als Realserie.
Ganz
also,
genau.
Wenn du ungefähr so den, Daniel, wenn du den Humor von South Park kennst, dann ist es ungefähr so eine Realfilmserie dazu.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe auch South Park nie, ich habe den Film zwar irgendwann mal gesehen, die Folgen nie wirklich. Vielleicht liegt das daran, es ist halt einfach irgendwie, also ich fand es immer ein bisschen plump, aber auch nicht lustig genug irgendwie oder nicht plump lustig genug, um da irgendwie einen Spaß draus mit rauszumachen. Also ja, ich habe da keinen richtigen Zugang gefunden und ich war heute ein bisschen schockiert. Wie gesagt, ich habe noch keine über die erste Staffel hinaus Folgen gesehen. Ich habe nur mal ganz kurz über YouTube mir so ein paar Episodenausschnitte mir reingezogen und ich war ein bisschen erschrocken, wie Danny DeVito mittlerweile aussieht. Der ist ja da, also zumindest als Charakter dort, ein ganz schön verlotterter, so ein bisschen zuhälter Säufercharakter. Ich weiß nicht, was spielt er da eigentlich für eine Rolle oder was ist er eigentlich? Der ständig betrunkene Gast in der Kneipe oder was ist der Typ?
Danny DeVito spielt den Vater von Dee und Dennis. Allerdings ist er nicht der leibliche Vater, sondern nur der Stiefvater sozusagen. Allerdings erfährt er das erst im Laufe der Folge oder der Serie.
Das ist jetzt kein Mega-Spoiler.
Er genießt quasi seinen Lebensabend und dreht nochmal sein komplettes Leben und quasi durchlebt seine Midlife-Crisis und kuriert sich durch seine Kinder, stiftet sie zu allerlei Schandtaten an und missbraucht sie in jeglicher Hinsicht für seine eigenen Interessen.
Aha. Ich habe es wirklich nicht gesehen, habe bloß jetzt hier über YouTube mir so ein paar Schnipsel gezogen und hatte gedacht, was ist das für ein schräger Vogel da irgendwie? Also, und auch so die Ausschnitte, also wer da so ein grobes Bild von It's Always Sunny in Philadelphia bekommen möchte, das sollte aber einfach mal eben diesen Titel halt googeln, beziehungsweise über YouTube mal da reinschauen und da kriegt man relativ schnell mit, ist es was für einen oder ist es nicht, obwohl zum Thema Plattenhumor. Alex, du kennst die Serie auch. How Not to Live Your Life.
How Not to Live ist großartig.
Mag ich wiederum sehr, ist aber schon anders als Sunny in Philadelphia, oder? Ist es doch ähnlich?
Sag mal, es geht in die ähnliche Richtung. Von einem selbstsüchtigen Typen, sag ich mal, hat man halt in How Not to Live Your Life einen einzigen. Bei Sunny hat man 4 Stück, die ständig nur ihren eigenen Vorteil versuchen umzusetzen. Und denen ist Folge auch ein bisschen mehr Spaß manchmal. Also, wo ich dir recht geben muss, ist, dass der Humor sehr, sehr flach ist. Allerdings verstecken sich in manchen Episoden durchaus Kritik am amerikanischen System.
Auf jeden Fall. Ist eigentlich fast alles davon. Sehr viel Gesellschaftskritik drin, weil ich meine, gerade so wie die Leute handeln, wird es dir überspitzt dargestellt. Letzten Endes handeln fast jeder so oder sehr viele, aber macht sich halt keine Gedanken drüber und hier wird es halt mal wirklich völlig überspitzt dargestellt.
Also glaubt ihr, dass das auch systemkritisch angelegt ist oder ist es einfach nur, keine Ahnung, so ein College-Humor, der da so ein bisschen im größeren Kreis gezogen hat?
Nee, also College-Humor würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ich denke mal, so eine Episode schreiben die bestimmt so mit dem Blickpunkt, dass sie eine gewisse Story entwickeln und dann überlegen sich, an welchen Punkten sie maximale Formen von politischer Inkorrektheit einbringen können, damit es eben in irgendeiner Weise richtig krass wird. Und genauso ist es dann auch. Also ein Beispiel jetzt relativ am Anfang in der ersten Staffel lernt eine Frau kennen und die ist halt so eine Abtreibungsgegnerin und um da bei der zu landen, geht er mit der auf irgendwelche Anti-Abtreibungsdemos, ne? Und macht dann natürlich auch mit herum, weil er hat da Erfolg und auf einmal beichtet sie ihm, dass sie ein Kind kriegt, ja. Und die Reaktion, die dann von ihm kommt, die ist schon mehr als politisch inkorrekt und ja, solche Sachen halt. Oder auch halt ganz banale Sachen, wie ich letztens erzählt hatte mit dem Pool, dass sie eben nicht mit dem gemeinen Volk da in dem öffentlichen Pool baden wollen, sondern sich lieber irgendeinen alten Pool selber kaufen und dann kommen sie halt nicht raus, weil sie drin gefangen sind in diesem Pool, in diesem leeren Pool. Und dann bestellen sie sich, dann kommen sie auf die Idee, über Handy eine Pizza zu bestellen, weil dann ja jemand kommt, der sie vielleicht rausholt. Und dieser Typ, das ist ein Asiate, den beleidigen sie so sehr auf rassistische Weise, dass er dann das Geld nimmt und die Pizza und abhaut.
Also doch eher flach. Ann-Marie, du hast ja auch noch nicht wirklich ausgiebig gesehen. Du hast auch bloß mehr oder weniger auf YouTube ein bisschen rumgesurft und geguckt. Ist es irgendwas, also von dem, was du gesehen hast, was du gerne sehen willst oder was in deine Richtung geht, jetzt außer davon abgesehen, dass es halt in einer Bar spielt, wo Alkohol ausgeschenkt wird?
Ach. Das spielt nicht nur in der Bar, muss man dazu sagen.
Na, dann will ich es nicht sehen.
Die außerhalb der Bar.
Nee, ich habe ein paar Trailer geguckt und so gab es da ja Ausschnitte und ja, also ich fand es total geil. Ich habe mich hier vor uns weggehauen. Da das ist so ein bescheuerter Humor und habe mir wieder gedacht, Mann, Annemarie, du lachst über so eine Grütze. Also ich fand es total geil.
Oh, Annemarie, du bist infiziert. Ah ja, der Alexander schreibt es gerade im Chat. Kitten Mittens, also die haben so eine, die haben auch so Erfindungen, die sind mittlerweile in die Popkultur übergegangen. Zum Beispiel Kitten Mittens, das sind Hausschuhe für Katzen. Und dann das Beste ist eigentlich das sogenannte Dicktowel. Also Dicktowel wie Schwanzhandtuch, das kannst du auch mal googeln und dann siehst du das auch, was damit gemeint ist.
Also der Hörer kann das mal googeln und dann kann er...
Das ist gleich der erste Link.
...mal quasi sagen, ob da Potenzial besteht oder nicht. Also wie gesagt, wer auf seichten Humor steht, wer kein Karlauer auslässt sozusagen oder einfach mal die unterste Schublade aufziehen möchte, Das klingt jetzt sehr verallgemeinert, ich kann es nicht besser sagen, ist bei Always, It's Always Sunny in Philadelphia sicherlich gut bedient.
Nee, da muss ich dich, glaube ich, mal korrigieren. Natürlich, also das ist nicht so absolut die unterste Schublade und das mag ich eigentlich auch nicht, so ganz billigen Humor, so Scary Movie oder so. Das ist nicht mein Fall. Das ist halt eine ganz scharfe Form von Satire, aber auf diverse Arten und ganz breit gestreut.
Also, der Serie auch ebenfalls, wie Lost Girl, eine Chance geben, reinschauen und einfach uns dann vielleicht mal sagen, also erstens, wer sie auch schaut, wie er sie findet, beziehungsweise wenn einer von euch da reingeschaut hat, nicht so den Zugang gefunden hat, beziehungsweise sagt, das ist totaler Bullshit, die Kommentare sind auch gerne gesehen, beziehungsweise ein Audioboo wäre auch nicht so schlecht.
Wie geht denn das mit dem Audioboo?
Erik, da bist du Experte drin. Vielleicht heben wir uns das als Rausschmeißer auf. Du kannst dann am Ende nach dem Abspann nochmal sagen, wie das funktioniert. It's Always Sunny in Philadelphia, definitiv zwei Daumen hoch von Alex und Erik. Anne-Marie war ja auch irgendwie hell auf
zwei begeistert. Daumen, ich würde mal sagen, 8 Daumen hoch.
Wieso jetzt 8 Daumen? Also sagen wir mal 6 Daumen von Anne-Marie, Alex und Erik. Und bei mir ist so, ja, kann Nein, man.
Von mir, muss von man mir nicht. Allein 8 Daumen von 10 hoch.
Aber Erik, ich verspreche dir, bis nächste Woche oder bis zum nächsten Mal sozusagen nochmal reinzuschauen. Und du kannst mir ja mal sagen, welche deine Lieblingsfolge ist, beziehungsweise auch von den aktuellen. Dann gucke ich mir die mal an und dann sage ich dir, ob es auch was für mich ist oder ob es doch eher nicht so für mich ist.
Und wie ist denn das dort? Haben die, gibt es da einen roten Faden, dass man quasi jede Folge gucken muss oder kann man da wirklich so Sitcom-mäßig immer mal reingucken?
Naja,
gibt es da Cliffhanger?
Es bauen manche Formen oder manche Sachen bauen dann auf andere Sachen auf, die es schon mal gab. Die werden dann referenziert. Also, und ja, da wäre es schon gut, wenn du die am Anfang gesehen hättest, ja. So einen Lost-roten Faden gibt es da nicht oder so.
Ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
So ein großes Mysterium oder so.
Wer der ominöse Bierlieferant ist.
Achso, ein was noch. Es gibt weil wir gerade das Thema Popkultur und Sunny in Philadelphia, was am meisten in die Popkultur übergegangen ist, ist der sogenannte Green Man. Willst du es mal erklären, Alex?
Der Green Man ist die erfundene Figur von Charlie. Das ist eine Figur, also ein Kostüm, das er aus dem College getragen hat, als quasi Maskottchen. Und es ist ein Vollkörperkondom sozusagen. Und mit dem zieht er halt durch die Folgen und macht lauter Quatsch.
Anne-Marie lacht gerade, weil Erik uns das Bild gepostet hat. Stellt euch einfach einen totalen Idioten in einem hautengen, mehr oder weniger hautengen, einem grünen Kostüm, so von Kopf bis Fuß vor. Ja, eigentlich sehr lächerlich. Was macht der Typ mit dem grünen Kostüm?
Er verkleidet sich und zieht dann durchs Land, um irgendwelchen Quatsch zu machen.
Das ist quasi das alter Ego von Charlie, so quasi wie Batman und Bruce Wayne, ja. Er verkleidet sich dann und dann ist er der Green Man. Und da gibt es jetzt mittlerweile, in Philadelphia ist das schon so bekannt, den Anzug kannst du auch bestellen. Und da haben manche, da gibt es auch ein Video, das können wir mal verlinken, da war ein Eishockeyspiel in Philadelphia und da haben so ein paar Zuschauer in so einem Green Man-Kostüm den Typen verarscht, der da auf die Bank musste.
Das war klasse, oh Mann.
It's Always Sunny in Philadelphia abgehakt, gibt es mittlerweile auch bei Amazon schön und ohne Probleme als DVD zu kaufen. Ich guck mal ganz kurz. Nein, nicht auf Deutsch. Nein. Also ich bin eh ein Verfechter dafür, wenn man sich schon DVDs in den Schrank stellt, dann lieber im Original. Und wenn es einer überhaupt nicht hinkriegt, dann eben mit entsprechenden Untertiteln. Aber man hat irgendwie doch mehr Spaß. Ich glaube, so Comedy-Serien gibt es kaum wirklich gute Übersetzte auf Deutsch, oder? Also ich meine, ich kenne nicht eine jetzt. It's Always Sunny in Philadelphia. Wer die erste und zweite Staffel kaufen will, da kann die bei Amazon nämlich mittlerweile gebraucht für 15 Euro haben. Also erste und zweite Staffel. Und dann habt ihr mal locker eben 380 Minuten Spaß am Stück. Und da Erik sagt, die erste war nicht ganz so gut, die zweite ist der Teil, wo dann Danny DeVito richtig auftaucht und Fahrt aufnimmt. Also einfach mal reinschauen und sich selbst ein Urteil bilden.
Genau, ein Muss.
Ein Muss, sagt Alex. An dieser Stelle nach It's Always Sunny in Philadelphia werden wir erstmal Alexander verabschieden. Vielen Dank für deinen Gastauftritt sozusagen. Wenn du wieder mal eine Serie hast, wo du irgendwie doch Feuer und Flamme dafür bist, bist du mit einem besseren Mikro vielleicht gerne gehört an dieser Stelle. Also,
ich habe
Alex
zu danken. Dankeschön.
Ja. Du kannst ja mal bei Lost Girl reingucken. Der Daniel sucht da immer noch jemanden, der das auch mitguckt.
Ich habe da gerade auf den Link geklickt und ich war not amused.
Ich habe einige mittlerweile gefunden, die das auch gerne gucken. Aber da muss man halt, ne, was wir schon mal hatten, einen gewissen Zugang dazu haben.
Guckt das deine Freundin?
Nö.
Ha ha ha.
Aber mein bester Freund Benno, der guckt das auch gerne.
In welcher Klasse ist der?
Ihr seid doch doof. Ja, das hat man nun davon, wenn man sich hier so einen Sack Alkoholiker zum Podcast einlädt. Das wird nicht besser. Gut, Alex, wir wünschen dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal vielleicht. Mach's gut.
Alex, tschüss. Dir noch viel Macht.
Was war das jetzt? Tschüss.
Tschüss.
Kommen wir zur nächsten Serie. Das ist Undercovers. Anne-Marie, ich weiß nicht, wie dir es geht. Wir hatten ja in Folge 3 beide irgendwie richtig Blut geleckt und Undercovers gesagt, das ist die kommende Serie, die wir unbedingt gucken wollen. Ich habe sie nun mittlerweile gesehen und ich muss sagen, nett unterhalten, ja, aber so der richtige Brüller ist es nicht, oder Anne-Marie?
Nee, nicht wirklich. Es war echt ganz interessant, ja, immer noch, ich fand das Ehepaar immer noch sympathisch und so, aber ach, das wirkte alles so konstruiert und so unschön konstruiert, dass da war die Folge dann zu Ende und da habe ich gedacht, nett, dass ich es jetzt gesehen habe, aber ja, weitere Episoden müssen erstmal nicht unbedingt sein. Ja.
Mir ging es ähnlich, wir hatten High Expectations sozusagen. Ich weiß aber nicht, sag mal, hast du mehr als eine Folge davon gesehen?
Nein.
Warum lachst du immer noch?
Ja, nee, weil das ja jetzt irgendwie, hab gerade gesagt, ich fand es nicht gut und keine weitere Episode gucken, aber eigentlich ist ja immer der Pilot, danach, wie es weitergeht, ist ja normalerweise nochmal ein bisschen anders. Also sich direkt nach einem Piloten ein Urteil bilden, ist ja jetzt auch nicht so gut eigentlich. Aber irgendwie habe ich es bisher immer noch nicht geschafft, die zweite Folge mal zu gucken. Denn es könnte ja dann doch noch netter werden. Vielleicht mache ich das irgendwann noch, aber mein Stand bisher, nee, muss eigentlich nicht sein.
Und da müssen wir Erik leider recht geben an dieser Stelle. Wobei ich sage, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging. Vielleicht hat auch das Schauen des Trailers halt dem schon ein bisschen, ja, die Spannung rausgenommen. Also man wusste ja im Prinzip, worauf es hinausläuft. Man hat eigentlich, also scheiß Trailer insofern, bis zum Schluss genau gewusst, was kommen wird irgendwie. Da war nichts Spannendes
naja, aber,
mehr.
Ja, aber was dann letztendlich passiert, also wie gesagt, nochmal für die, die es nicht mehr wissen oder vergessen haben oder wie auch immer, das Ehepaar Blum, eigentlich CIA-Agenten, sind vor 5 Jahren aber ausgestiegen, wurden jetzt nochmal rekrutiert, um einen anderen Agenten, der irgendeiner Sache, ganz wichtigen Sache auf der Spur war, aber verschwunden ist, dass sie den wieder beschaffen. Soweit die Handlung und was dann am Ende mit dem Agenten passiert, ohne jetzt zu spoilern, das hat man im Trailer nicht gesehen und das hätte ich so auch nicht erwartet.
Ja,
das
gut.
Hat mich überrascht.
Ja, das waren schon. Ja. Und ich muss ja auch zugeben, es war ja nicht so, dass ich, also es ist eine Serie, wo ich jetzt nicht unbedingt gleich weiterschauen muss. Was ich natürlich sagen muss, die hat so, eigentlich ist das so ein prima Samstagabend, es regnet, oder nicht Samstagabend, Samstagmittag, so nebenbei mal schauen, da könnte ich mir vorstellen, da klappt dieses Konzept so. Es ist jetzt nicht extrem langweilig, aber es hat einen einfach irgendwie nicht so gefesselt, wie man gedacht hat. Auch die Charaktere waren nicht so spannend, wo man sagt, da muss man jetzt unbedingt weiterschauen und es war halt doch alles sehr Stereotyp. Insofern, Anne-Marie, denke ich, wäre es eigentlich wirklich spannend, sich mal die zweite Folge noch anzuschauen. Vielleicht mache ich das auch bis zum nächsten Mal und sage euch dann, wie es gelaufen ist sozusagen, weil erstens habe ich da keinen Trailer gesehen und zweitens wäre es ja spannend, wie die beiden Charaktere wieder ins Spiel kommen, ob die jetzt einfach automatisch wieder in der, für was war das, CIA, wieder integriert sind nach ihrer großen Catering-Karriere oder ob, also es sich ein neuer Fall ergibt, also irgendwas muss ja sein, wo die sagen dann, wir machen da weiter mit oder machen da wieder mit, ne? Also nur allein das Sexleben, was wir im Trailer gesehen haben, kann es ja wohl nicht sein. Ansonsten leider eine etwas schlechtere, miesere Folge, also Serie, ist nicht so unbedingt das Ding. Aber ich glaube, das ist auch die einhellige Meinung. Also auch so, was man so gelesen hat über Twitter oder in irgendwelchen Foren oder so, die kommt nicht so gut an, ne?
Also da fällt mir jetzt auch nochmal ein, beziehungsweise fällt mir auf, als du nochmal von einem Trailer gesprochen hast, das war jetzt wirklich mal eine Serie, wo ich unbewusst ganz hohe Erwartungen hatte. Also normalerweise gehe ich an gar keine Serie mit besonderen Erwartungen, aber jetzt im Nachhinein habe ich davon schon doch viel erwartet und die wurden, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke und vor allem drüber spreche, überhaupt nicht erfüllt. Das stimmt. Das musste ich jetzt mal sagen.
Ich frage, aber überleg gerade, was haben wir eigentlich erwartet bei der Show? Eigentlich so ein bisschen Spionage, Agenten, Thriller, irgendwas in der Richtung mit ein bisschen mehr Pep und, wie soll man sagen, schon ein bisschen nicht ganz so linear und stereotyp. Und das war es dann irgendwie halt doch nicht. Aber wie gesagt, meine Vermutung immer noch, deswegen werde ich der zumindest eine zweite Chance geben, Es lag daran, dass wir diesen blöden Trailer gesehen haben und deswegen halt so viel, viel Luft aus der Serie rausgenommen worden ist einfach.
Nee.
Nicht?
Es lag nicht an dem Trailer.
Sondern, Erik, was ist deine Expertise also, sozusagen?
Also ich war halt sehr enttäuscht von dem Pilotfilm. Ich habe mir da durchaus mehr erwartet, wenn da solche Namen wie J.J. Abrams dahinter stehen, der ja immerhin so ein bisschen Lost und Alias und sowas gebracht hat und auch hier Mission Impossible 3 und noch etliche andere Sachen. Und es war halt ganz normal, eine ganz banale TV-Serie wie damals Agentin mit Herz oder hier Spionin wider Willen oder sowas, weißt du. Irgendjemand hat so ein ganz normales Leben und dann kommt halt irgendwie so ein Agentenjob rein und natürlich hat die Agency nichts besser zu tun, als jemand völlig von außen da zu engagieren. Die haben ja selber überhaupt keine Leute, ne? Und ja, und die lösen das dann natürlich den Fall, den keiner lösen konnte. Und und die Hauptpersonen waren mir auch so unsympathisch und ja, es hat alles nicht gepasst. Dann war es auch ganz schlecht gedreht. Also zum Beispiel, wenn in Paris die Autos, die sie zeigen, ja, keine Nummernschilder vorne dran haben, dann weiß ich doch, okay, das haben die in den USA gedreht. Ja, ich meine, das sind lauter so Kleinigkeiten, wo ich mir sage, naja, Mensch, wenn man was über Europa macht, dann kann man doch wenigstens da vorne mal ein Nummernschild dran machen mit französischen Kennzeichen oder so. Und so war es dann auch bei, zum Beispiel, wo die auf den Dächern waren. Du hast halt genau gesehen, das ist nicht Frankreich, weil die haben nicht solche Lichtschächte da oben drauf. Und lauter solche Sachen, sei es nun Moskau und wo sie überall waren. Ich habe mich einfach die ganze Zeit geärgert darüber.
Also da muss ich dir widersprechen. Ich meine, ich bin jetzt kein großer Paris-Kenner, aber die Olsen-Bande war ja auch mal in Paris. Und da waren diese Lichtschächte auch auf den Dächern. Also insofern ist das bestimmt authentisch gewesen.
Mit Sicherheit.
Nee, du hast aber
weil
recht.
Also, weil du es schon mal in einem anderen Film gesehen hast, muss das so sein, ja?
Ist das nicht so? Das Fernsehen lügt nie.
Was aber auch eine Sache ist, ich fand den Piloten auch zu kurz. Das wurde irgendwie alles, also es waren über 40 Minuten, länger als eine Dreiviertelstunde ging das auch nicht. Da hätte man, was da alles passiert ist und eben gerade dieses Herumspringen in Europa und alles, das hätte man ein bisschen netter verpacken können und dann aber locker 60 Minuten draus machen können. Das fand ich dann doch zu schnell einiges teilweise abgehandelt.
Zum Beispiel, warum musste das dann plötzlich nochmal Moskau sein, ja? Ich meine, man hätte das alles irgendwo in einer Stadt spielen lassen können und man hebt sich dann die anderen Städte für später auf. Oder, weil mir es gerade wieder einfällt, weil es sind so viele Fehler drin gewesen. Zum Beispiel haben die so eine Wärmebildkamera, ja? Und die können da in Moskau in dieser Fabrik sehen, wo da die Personen sind, ja? Aber dann sind die in der Fabrik drin und überall zischt heißer Dampf raus und sonst was. Also hallo, Wärmebildkamera, ja, also bitte. Und dann ist das so ein übelstes Industriegebäude, ja, da kannst du normalerweise nicht durch die Wände gucken. Und ach, ich habe mich die ganze Zeit geärgert, weil das war völliger Humbug vom Anfang bis zum Ende. Und wenn da die Glaubwürdigkeit fehlt und das war auch nicht besonders witzig oder so, da waren halt immer mal solche komischen so Screwball-Sachen drin, die waren aber einfach nicht lustig. Und ich habe mich die ganze Zeit geärgert. Ich war dann froh, wo es vorbei war.
Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also das war für mich nicht so richtig klar geworden, warum musste man jetzt unbedingt diese beiden Ex-Agenten nehmen, die eigentlich überhaupt nichts mit der Materie mehr zu tun haben?
Naja, das wird ja...
Ja, das wird indirekt erklärt, aber ich habe mir überlegt, haben die niemanden, der da irgendwie... doch ein bisschen mehr Kompetenz oder Ahnung hat irgendwie.
Also das Ding ist doch, dass, ohne jetzt zu spoilern, das wird dann nochmal erwähnt, ohne dass die beiden dabei sind, dass das, was der wahre Grund oder dass es noch eigentlich einen wahreren Grund gibt, ja, keine Ahnung, dass das eigentlich gar nicht das Ding war, die wollten die halt zurück zur CIA bringen.
Aha, das ist mir dann irgendwie...
Ja, nee, warum dann wirklich, das wurde ja auch nicht gesagt, ich denke mal, das kommt dann jetzt später.
Ich habe das anders verstanden, Annemarie. Ich habe das so verstanden, dass sie sich nicht sicher waren, ob der übergelaufen ist oder nicht. Und deswegen wollten die jemand haben von außen, der sich der Sache annimmt.
Naja,
nee, ich
schaut
das aber so
euch einfach mal die erste Folge nochmal an und dann könnt ihr uns ja mal aufklären,
woran die für genau was egal.
Undercovers dann doch eher mit Abstrichen und nicht so richtig zu empfehlen, aber...
Ganz kurz noch ein Wort dazu. Was ich mir da gewünscht hätte bei so einem Pilotfilm, ich meine, wir kennen alle so andere Pilotfilme, du musst ja irgendwie heiß gemacht werden auf die ganze Serie, es muss ja irgendwas gezeigt werden, wie es weitergeht. Und da wäre es eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, da irgendwo zu zeigen, okay, da ist noch was hinter dem Vorhang, ja, das wissen wir jetzt noch nicht, aber da kommt noch was. Und da war einfach dieser lapidare Satz, wir bieten euch eine Stelle an, das war mir einfach zu wenig. Also cool wäre es halt gewesen, wenn, was weiß ich, wie in der ersten Folge von Chuck oder so, wenn dann klar wird, okay, der Typ arbeitet für irgendjemand, keine Ahnung, und du weißt jetzt noch nicht, wer die Hintermänner sind und oder irgend sowas, wenn da so ein Mysterium angedeutet wird.
Das ist bei Outsourced genial gelöst momentan, um wieder den Bogen zur nächsten Serie. Also Outsourced besprechen wir nicht nochmal, aber da ist am Ende immer einer der Charaktere, geht immer zur Wahrsagerin. Und da wird immer gefragt, hier, und was siehst du für mich in der nächsten Woche oder sowas? Und da werden so kleine Häppchen und Jokes schon verraten, die manchmal auch so ein bisschen den Spaß verderben, aber im Großen und Ganzen doch nicht. Im Großen und Ganzen nicht unbedingt der Tipp von uns, eher den Daumen nach unten oder sagen wir mal den Daumen seitwärts. Ich glaube, da müssen wir mindestens nochmal eine zweite Folge schauen, um wirklich einschätzen zu können, ist das was bringt oder was nicht.
Tja, standen wir mit unserer Meinung über Undercovers also nicht ganz alleine da. Die Quoten waren ja sowieso schon von Anfang an nicht berauschend und nun ist es besiegelt, Undercovers wird abgesetzt. Die bisher gedrehten Folgen werden noch gezeigt, aber dann ist ein für alle Mal Schluss. Wirklich traurig sind wir auf jeden Fall nicht und ich glaube viele andere Leute auch nicht. Aber ist schon, wenn man bedenkt, eine J.J. Abrams-Serie nach nicht mal einer halben Staffel einfach abgesetzt. Aber naja, so ist das Leben. Miese Serie wird abgesetzt. Okay.
Kommen wir zu meinem persönlichen absoluten Favoriten im Moment von den Serien, die ich bis jetzt gesehen habe. Und das ist The Big C. Erik, du hast im Vorfeld ja gesagt, du hast die leider noch nicht gesehen. Wir werden dir jetzt versuchen, dir mal anzuteasern und am Ende sagst du uns, ob du die gucken willst oder nicht. Andersrum gefragt, magst du Comedy-Serien grundsätzlich? Ja, ne? Sonst würdest du It's Always Sunny in Philadelphia doch nicht schauen.
Prinzipiell mag ich gute Serien, ja. Sei es nun Comedy oder Mystery oder sonst was.
Und nun die Frage, ich meine, ich weiß gar nicht, wie ich auf The Big C gekommen bin. Ich glaube, es hat mir irgendjemand empfohlen.
Oh, ist das mit Laura Linney? Das lese ich gerade. Oh nee, Laura Linney mag ich nicht.
Warum magst denn du Laura Linney nicht?
Die mag ich nicht, nee.
Also ich kannte die vorher nicht. Annemarie, kennst du die? Ich meine, du kennst die wahrscheinlich schon.
Ja, natürlich. Tatsächlich Liebe, Love Actually, da spielt sie doch mit. Und
ja, kenn ich
bei der
auch
Truman
nicht.
Show, ich fand die schon immer ganz großartig, muss ich sagen. Also nicht großartig, aber halt ganz nett und kann man
Exorzismus
gucken.
Exorzismus von Emily Rose.
die ist auch in dieser Serie genial. So, aber nochmal ganz kurz zurück. Also wie gesagt, ich habe die Empfehlung bekommen, schau mal rein, die ist toll. So viel vorweg, ich habe fast alle verfügbaren Serien innerhalb von, alle verfügbaren Folgen in einer Woche gesehen. Das heißt schon mal, für mich ist die schon mal ganz weit oben und nicht so schlecht. Und man kann die locker am Stück schauen, es sind immer 30 Minuten. Aber ganz am Anfang, Dark Comedy, Drama, da steht da, aha, die Mutter, bla bla bla, diagnostiziert Krebs. Ich dachte mir, hallo, wie kann man denn eine Serie daraus machen, dass irgendeine Frau Krebs hat? Und dafür steht ja auch die Big C für Cancer. Also dachte ich mir, das kann eigentlich nichts sein, aber gut.
So ne? Wie bei Breaking Bad. Scheint jetzt so allgemein gang und gäbe zu sein hier.
Inwiefern, wegen dem Krebs oder was?
Ja, genau. Bei Breaking Bad ist doch genau dasselbe.
Ja, aber bei The Big C wird da noch ein bisschen anders mit umgegangen.
Ah, okay.
Ja.
Ich kenne Breaking Bad, ich habe es noch nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht dazu sagen. Sie erfährt halt, dass sie Krebs hat und sagt man, da kann man doch eigentlich keine Comedy-Serie draus machen. Das haben die Macher auf ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, jedenfalls genial gelöst. Also da wird einfach dann angenommen, okay, sie will, also die Hauptdarstellerin, Catherine oder Katie, wie sie dort genannt wird, einfach ins Rennen geschickt und sie fängt plötzlich an, darüber nachzudenken und ihr Leben zu leben. Das Einzige, was mich in der Art und Weise, wie es erzählt wird, halt wirklich irgendwie stört, ist, dass offensichtlich keiner weiß, dass sie Krebs hat und beziehungsweise es wird irgendwann ein bisschen klarer, aber es wird nicht erzählt. So, und sie lebt einfach ihr Leben, hat ihren Mann rausgeschmissen, lebt mit ihrem Sohn noch zusammen. Das ist so der Anfang und fängt nun plötzlich an, sich zu ändern. Also die Dinge zu machen, die sie mag. Sie versucht halt irgendwie das Leben noch zu genießen, aber sagt halt trotzdem keinem, ne, dass sie halt Krebs hat. Das ist ja auch irgendwie nebensächlich. Da werden dann so viele Themen plötzlich angespielt, also auch so kritisch. Also der Bruder, genial gespielt, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt jetzt, der ist so ein bisschen ein Ökoaktivist sozusagen und lebt quasi nur von dem Müll der anderen. Also alles, die weggeworfen haben, davon ernährt er sich, beziehungsweise trägt die Sachen davon. Also er kauft sich halt nichts Neues. Das ist halt genial gemacht. Und wir haben auf der gegenüberliegenden Seite eine Schauspielerin, Ann-Maria, du hast nur die erste Folge gesehen bis jetzt, ne?
Jupp.
Ich weiß gar nicht aus dem Kopf mehr. Marlene, die Nachbarin, taucht die da schon auf? Diese ältere, grauhaarige Dame. Die ist genial. Also das ist von diesen Charakteren, obwohl man ja eigentlich diese Hauptcharaktere mögen sollte, als so Zugpferd sozusagen, ist Marlene, Phyllis Somerville heißt die im Original. Die Frau ist einfach genial. Die hat so viel Zugkraft, die sieht klasse aus irgendwie, trotz ihres hohen Alters. Die spielt da so ein bisschen die Außenseiter-Nerd-Tante. Nicht Nerd-Tante, wie sagt man so?
Verschrobene.
Verschroben, frullig, ja, nicht zugänglich. Aber irgendwie gewinnt sie das Herz der Zuschauer. Also meins hat sie auf alle Fälle gewonnen. Es ist jedenfalls eine geniale Serie und ich kann nicht anders, als die jedem wärmstens ans Herz zu legen. Die ist nicht platt, das ist kein dummer Humor. Da ist stellenweise vielleicht auch ein bisschen seicht, aber das ist immer eine Art und Weise, mit dem Thema Krebs und Tod umzugehen, die einfach aus meiner Sicht halt genial gelöst worden ist. Ann-Marie, warum gefällt dir die Serie? Du hast ja auch gesagt, du würdest da auch weitergucken. Was reizt dich?
Auf jeden Fall. Also ich fand das, okay, ich mag auch, wie gesagt, Laura Linney, aber die spielt auch, ich weiß jetzt nicht, Erik, wenn du die nicht unbedingt magst, guck dir trotzdem den Piloten an, vielleicht überrascht sie sich dort. Wie gesagt, sie spielt eine Frau, die eigentlich relativ streng und mäkelig ist und eigentlich nervend, eigentlich mag man die überhaupt nicht, aber seit der Diagnose geht sie eben lockerer mit dem Leben um, hat wahrscheinlich gemerkt, was wichtig ist. Wir sehen jetzt nicht, wie sie die Diagnose kriegt und anfängt drüber nachzudenken, sondern sie hat die schon einige Zeit. Ja, das ist einfach total cool gemacht, wie sie mit ihrem Sohn, der eben, Teenager, macht eben Witze und Scherze mit und über seine Mutter und sie fängt dann an zurückzuschlagen, verarscht ihn auf ganz nette, witzige Art und Weise. Sie ist Lehrerin, also zumindest in der ersten Folge irgendwie in der Sommerschule.
Sie ist auch Lehrerin, also so viel kann ich verraten.
Ja, und da ist sie eben, also schon hartes Regime, aber merkt halt, ja, sie will trotzdem nur das Beste für ihre Schüler. Und wie gesagt, niemand weiß, dass sie Krebs hat, außer ihr Arzt, der, by the way, für alle Mädels eine echt heiße Schnitte ist. Und ja, sie versucht es halt mal ihrem Mann zu sagen, nachdem sie sich ewig lang überlegt hat und dann endlich doch dazu durchdringt. Und dann durch ein Missverständnis sagt sie es dann wieder doch nicht und kann eben nur mit ihrem Arzt darüber reden. Er ist ganz charmant gemacht und das Ende von der ersten Folge ist auch sehr, geht ans Herz. Also wirklich eine richtig klasse Dramedy, so wie es sein muss.
Und jetzt mal noch einen kleinen Joke auf Kosten von Eric. Deswegen müsst ihr auf alle Fälle diese Big C doch ein paar Folgen gucken. Da spielt eine Schauspielerin mit, deren Name in der Show ist Andrea. Das ist bestimmt eine heiße Schnecke für Eric. Mehr sage ich nicht.
Ist das die Schauspielerin aus Precious, die dicke Schwarze?
Ich kenne Precious nicht, deswegen kann ich das leider nicht sagen, Eric.
Wie viele dicke Schwarze spielen da mit?
Ja. Ich weiß nicht, ob überhaupt eine mitspielt. Das werde ich jetzt nicht verraten. Jedenfalls macht es Spaß. Also
kann das sein, dass die Andrea heißt?
Die ist jedenfalls genial. Also auch, weil sie ist so dieses Hau drauf und
die hat einen Oscar gewonnen übrigens für Precious, falls die das ist.
Wir schauen nebenbei mal bei Google. Jedenfalls, Erik, was du jetzt so bis jetzt gehört hast.
Warte, Moment. Wenn du jetzt die Andrea, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aus der ersten Folge, die da bei dieser Summer School da gerade ein bisschen rumzickt und so. Oh, die fand ich ja furchtbar. Ist die dann eine feste Rolle?
Also sie taucht Daniel immer wieder auf und ich finde die genial. Also da kommen noch ein paar Szenen. Sowas kann ich überhaupt nicht
schneiden. Ja, ich habe es gerade gefunden, Andrea Jackson, gespielt von Gabory Sidibe. Genau, das ist die. Die hat einen Oscar gekriegt für Precious.
Ist das ein Film oder?
Das ist ein Film, ja.
Und
deswegen Oscar, weil Oscar gibt es
nicht. Ja, stimmt, Entschuldigung. Zu empfehlen oder?
Was ein Feel-Good-Movie, ne?
Genau, der Nerd Talk würde sagen, ein Feel-Good-Movie. Ich fand ihn eher nicht so Feel-Good.
Nee, ich fand ihn auch nicht so.
Da geht es halt um eine, ich glaube, 16 Jahre ist die alt und die kriegt ein Kind und wird halt von allen gedisst und aus der Schule und und was die so für Probleme hat und ja.
Also wie gesagt, ich fand Big C halt insofern halt wirklich klasse, weil da werden erstaunlicherweise über diese einzelnen Episoden so viele Probleme angesprochen, die die amerikanische Gesellschaft hat, beziehungsweise wahrscheinlich auch wir, Verschwendungsrausch und weiß der Teufel was, hätte ich einer solchen Serie gar nicht zugetraut. Läuft in Amerika auf dem Sender Showtimes, wie gesagt, Format 30 Minuten, auf alle Fälle reinschauen.
Ja, das ist ja auch wieder ein Pay-TV-Sender, Showtime.
Ja, und auf alle Fälle nur reinschauen und wenn er mir sagt, das ist scheiße, ist auch okay, aber schaut euch den Piloten an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen gibt, der sagt, nee, das das ist absolut nichts für mich, weil das ist wirklich so mit viel Witz und Humor gemacht und so intelligent irgendwie. Also es ist nicht platt und irgendwas, es macht einfach wirklich Spaß. Erik, glaubst du, das könnte was für dich sein? Intelligenter, spaßiger Humor?
Ja, wenn ihr da jetzt so davon schwärmt, da werde ich da mal reingucken.
Und dann sagst du es nächste Woche mal, wie es war.
Man kann sogar, hier habe ich gesehen, auf der Webseite kann man direkt, wenn man hier den Proxy und so weiter, dann kann man das anschauen bei denen direkt auf der Webseite. Die erste Folge, das werde ich mal tun.
Mach das. Also, wie gesagt, heute eine große Anzahl von guter Serien nochmal zusammengefasst. Walking Dead auf alle Fälle mein Daumen hoch. The Big C ist auch ganz oben auf meiner Liste. Das ist wirklich, ich meine, ich gucke nicht viel und meistens dann nur den Piloten, aber das ist wirklich einer, da habe ich mittlerweile fast alles gesehen, was es irgendwie so gibt von denen. Lost Girl muss ich, glaube ich, nicht erwähnen, das ist quasi selbstredend, ne? Defenders war so ein bisschen, ich weiß es nicht genau, bleibt dabei, es ist schon noch so ein bisschen der Zug dahinter und It's Always Sunny in Philadelphia werde ich bis nächste Woche mal zumindest Eriks Lieblingsfolge schauen. Volles Programm heute. Aus meiner Sicht wirklich nur gute Serien dabei. Deswegen, wenn ihr noch weitere kleine Insider-Tipps wie The Big C habt zum Beispiel, die nicht so ganz offensichtlich sind. Wie gesagt, allein vom, wie sagt man so schön, vom Klappentext des Buches her hätte ich mir die Serie wahrscheinlich nicht angeschaut, weil die Krankheit Krebs nun aus meiner Sicht nicht unbedingt ein Ding ist, worüber man sich lustig machen muss, worüber man eine Serie machen kann. Und die haben das auf so charmante und intelligente Weise gemacht.
Ja, ich würde gerade sagen, die machen sich ja jetzt nicht so plakativ drüber lustig. Das ist schon sehr intelligent und
die machen
geht
sich,
ans
glaube
Herz.
Auch nicht,
und
genau, die machen sich,
ja,
glaube ich, auch nicht lustig.
Ja, eigentlich machen sie sich überhaupt nicht drüber. Nee, eigentlich überhaupt nicht.
Die Probleme werden halt dargestellt und dann irgendwie aufgeschlüsselt. Und mehr so dieses Drumherum ist dann eher unfreiwillig komisch wahrscheinlich, aber auf eine schöne, sympathische Art.
Das zeigt eben, dass ja, wenn jemand Krebs hat, dass er sich dann nicht sofort in den Sarg legt und die Tür zumacht und alles vorbei ist. Das Leben ist ja trotzdem, und das Leben ist doch manchmal witzig, auch wenn es einem scheiße geht. Ist doch. Genau. Also wie gesagt, auch für Leute, die vielleicht selbst mal irgendwie gesundheitliche oder allgemein Probleme haben, dann, also ich fand die Serie echt schön. Selbst wenn ihr jetzt denkt, so wie wir drüber geredet haben, naja, wie die Leute hier, ist vielleicht nicht so, schaut euch trotzdem den Piloten an, bildet euch selbst die Meinung, ist eine ganz großartige Serie.
5 Daumen hoch, wie Erik sagen würde.
Mindestens.
Dann war es das diesmal. Abgeschlossene Serien nehmen wir diesmal nicht rein, weil es ist auch so schon ziemlich lang geworden, der Podcast wieder. Bleibt uns nur nochmal darauf hinzuweisen, ne? Falls jemand direkt nach den 2 Tagen halt die Halloween-Folge nur im iTunes-Feed gefunden hat, das ist Folge 7, eine Folge 6 gibt's auch. Und ansonsten hören wir uns spätestens in 14 Tagen wieder.
Wird's dann schon weihnachtlich?
In 14 Tagen? Nö, glaube ich.
Nein?
Noch nicht.
Okay.
Aber dann,
wenn ihr euch was zu Weihnachten von uns wünscht, dann müsst ihr uns ein Audiobuch schicken. Wir verraten jetzt nicht, wie es geht. Das müsst ihr selber rausfinden.
Weil, oder halt nachhören. In den ersten 4, 5 Folgen kann man da nochmal drüber nachhören.
Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren fragen und Erik wird dann persönlich antworten mit einer Erklärung.
Ja, richtig.
Ihr könnt auch mal schreiben, wie ihr die Halloween-Folge gefunden habt. Erik hat sich so viel Mühe gegeben mit seinem Audiokommentar, aber die Kommentare zu der Folge sind noch ein bisschen zurückhaltend. Also, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. War schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net
Die ist ja auch erst ein paar Tage online. Darfst du nicht vergessen.
Das stimmt.
Du darfst jetzt nicht sagen, dass die erst ein paar Tage online ist. Dann,
ja, Mensch, die ist schon
einen
Monat da.
Ja,
die ist schon,
ja. So weit im Voraus jetzt aufnehmen.
Das schneiden wir einfach wieder raus.
Gleich der 12. November.
Ja,
ich will zum Polterabend kommen. Zu ihrem Polterabend.
Das gehört, Annemarie will eingeladen werden zum Polterabend. Du bist dabei, hat sie gesagt.
Yay.
Dir ist eigentlich egal, wessen Polterabend, oder?
Ja.
Aber Geschenke müssen stimmen.
Richt es dir irgendwie bequem ein, weil das kann lange dauern,
ja,
manchmal, unser Podcast.
Du willst jetzt nicht ernsthaft den Laptop halten die ganze Zeit.
Gott, Hände faulen jetzt schon mal.
Das ist eigentlich üblich so bei uns auf Arbeit, wenn da irgendwas kommt. Es wird generell erstmal nicht aufgemacht.
Ungelesen, genau. Gelöscht. So, Alex, und wo kommst denn du her? Was ist denn das für ein Dialekt?
Das könnte Fränkisch sein, ist aber nicht.
Ja, ich, keine Ahnung, komisch. Du bist doch froh, wenn du vom Ostdeutschen ins Hochdeutsche wechseln kannst, Erik.
Sag mal, mal ganz kurz, schreibt dir irgendeiner im Hintergrund irgendwas?
Nee, ich feile meine Nägel. Aber das ist jetzt zu privat. So, hier kannst du schneiden, Daniel.